Ich begrüße Sie recht herzlich an diesem wunderschönen Sommertag. Hopp, es pfeift. Zu der Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen. Wir hatten das letzte Mal angefangen, uns mit Graphen zu beschäftigen und insbesondere damit, wie wir Graphen auf eine systematische Weise durchsuchen können. Und eine besonders wichtige Art und Weise ist die Tiefensuche. Und dieser Tiefensuchen-Algorithmus, der macht erstmal gar nichts. Ja, der läuft einfach nur über den Graphen drüber. Und wir werden aber gleich sehen, dass indem wir ihn, diesen Grundalgorithmus, instrumentieren, indem wir an bestimmten Stellen Callback-Funktionen einfügen, wir damit spannende Sachen machen können. Den Grundalgorithmus zusammen mit diesen Callbacks, die ich Ihnen hier in Rot markiere, die hier auf dieser Folie in Rot markiert sind, habe ich Ihnen das letzte Mal in der letzten Sekunde blitzschnell erklärt oder beziehungsweise kurz erläutert. Aber schauen wir uns erst einmal an, was diese Basisversion von diesen Callback-Funktionen, was sie eigentlich macht. Und dann schauen wir uns nochmal diesen grundlegenden Algorithmus an, um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was da eigentlich passiert. Also, die Basisversion von der Tiefensuche verwaltet zwei Zähler. Der eine Zähler zählt für jeden Knoten oder soll für jeden Knoten festhalten, wann als wievielter er aufgetaucht ist bei der Tiefensuche. Also wenn ich an dem Knoten, an dem ich starte, da kriegt dadurch die Nummer 1. Und wenn ich dann einen neuen Knoten finde, dann kriegt er die Nummer 2 und so weiter. Und dann gibt es noch einen, das ist der eine Zähler, der ist vielleicht noch am naheliegendsten. Und der zweite Zähler, der zählt die Anzahl der Knoten, die bereits zu Ende bearbeitet sind. Das ist dieser Finish Count. Und es kann also sein, dass zum Beispiel der erste Knoten, den ich als erstes besucht habe, dass das der letzte ist, den ich beende, weil er vielleicht halt immer noch eine offene Kante hat, die ich ganz zum Schluss nochmal besuchen muss. Ja? Das heißt, für jeden Knoten kriege ich dadurch zwei Zahlen, eben diesen die Nummer des ersten Besuchs, also die Nummer des ersten Besuchs und die Nummer, mit der dieser Knoten fertig wird. Ganz am Anfang, und jetzt kommen das sind also die beiden, die Zahlen, die wir berechnen möchten. Ganz am Anfang, das ist dieses Init, initialisiere ich meine Datenstrukturen und insbesondere diese beiden Zähler, DFS-Count und Finish-Count. Und die kriegen beide die Zahlen 1. Das heißt, das sind die nächsten Zahlen, die ich da nehme. Wenn ich irgendwie mit einen Knoten besuche, dann nehme ich die von diesem DFS-Count. Das ist also sozusagen die nächste freie, verfügbare Nummer in beiden Fällen. So root of s, das rufe ich auf, wenn ich den DFS starte. Und den muss ich im Prinzip starten für jeden Knoten. Also von einem Knoten aus exploriere ich, welche ich davon erreichen kann. Und dann habe ich aber vielleicht noch nicht alle Knoten gesehen. Und dann schaue ich mir halt den nächsten an, den ich noch nicht besucht hatte. Und der ist dann wieder so eine Root. Für alle diese Roots, für alle diese Wurzeln, rufe ich diese Funktion root auf. Und das Mindeste, was sie machen muss, ist, für dieser Knoten S, der da in dieser Funktion, der da als Argument übergeben wird, der wird in dem Moment eben das erste Mal besucht. Deswegen kriegt es als, wird vermerkt, dass seine Besuchsnummer gerade der aktuelle DFS-Count ist und der DFS-Counter wird um 1 erhöht. Ja, man ist mit dem Knoten noch nicht fertig, darüber weiß man noch nichts, aber zumindest man fängt jetzt an, ihn zu erforschen und deswegen kriegt er die aktuelle DFS-Nummer. Okay, dann gibt es die nächste Dann gibt es Kanten, die der Algorithmus verfolgt. Dann gibt es erstmal die Kanten, die von V nach W gehen und die eine Baumkante sind. Eine Baumkante ist eine Kante von einem Knoten, den wir schon kennen, zu einem Knoten, den wir noch nicht kennen, den wir noch niemals besucht haben. Also ein ganz frischer Knoten. Und deswegen kriegt dieser ganz frische Knoten auch eine neue als DFS, als Besuchsnummer, wieder den aktuellen DFS-Count und der Zähler wird um 1 erhöht. Okay, so das war das. Und dann schließlich, wenn wir eine Non-Tree-Edge haben, was ist eine Non-Tree-Edge? Das ist eine Kante, hier in diesem Falle von V nach W, eine Kante zu einem Knoten, den wir bereits besucht haben. Ja? Und dann machen wir gar nichts. In der Grundversion. Wenn wir irgendwie spezial den DFS benutzen, um irgendwie etwas Spezielles zu implementieren, dann könnte es sein, dass hier zusätzliche Aktionen noch eingeführt werden, gefügt werden an, für solche Kanten. Okay, und schließlich gibt es noch diese Funktion Backtrack, die wir möglicherweise aufrufen, die rufen wir auf, wenn wir kamen vom Knoten U zum Knoten V und der Knoten V ist fertig. Ja, wir kehren zum Knoten U zurück. Dann könnten wir also irgendetwas machen, was mit dem Knoten U Bezug nimmt auf den Knoten U, aber hier in dieser Basisversion ist dieser Knoten U irrelevant. Das Einzige ist, interessant, wichtig ist hier der Knoten V, der ist jetzt hier fertig und deswegen wird jetzt an dieser Stelle das Finish, Finish Number von diesem Knoten gesetzt, nämlich auf das, was der Finish-Zähler uns an Zahlen zur Verfügung stellt und dann ist ein Knoten mehr fertig geworden, deswegen wird der Finish-Count erhöht. Okay, so jetzt, nachdem wir uns das sozusagen, was an diesen verschiedenen Kanten passiert, und aber an den verschiedenen Situationen im Algorithmus passiert, nachdem wir uns das vor Augen geführt haben, können wir uns jetzt nochmal entspannt diesen DFS anschauen, weil jetzt diese roten Sachen haben wir gesehen. Jetzt können wir nochmal kurz uns vergewissern, dass bei diesem Algorithmus hier nichts Spezielles, das passiert, was wir intuitiv uns darunter vorstellen. Also zuerst einmal initialisieren wir für jeden Feld, für jeden Knoten ein wenig unsere Datenstruktur, indem wir vermerken, dass der Knoten noch nicht besucht wurde. Und dann wird dieses Init ausgeführt. Das war die Initialisierung von diesen beiden Zählern. Dann gehen wir alle Knoten durch und wenn wir einen Knoten finden, der noch nicht besucht wurde, der also noch nicht markiert wurde, dann markieren wir ihn, um zu kenntlich zu machen, okay, diesen Knoten müssen wir nicht nochmal betrachten. Wir rufen diese Funktion root für ihn auf. Was macht er das nochmal? Das setzt er die DFS-Nummer, sagt also jetzt, wenn wir jetzt gerade, das ist der nächste, denn dieser Knoten kriegt also die nächste Nummer und dann rufen wir für diese Wurzel DFS aus, um alle Knoten abzuarbeiten, die wir von S aus erreichen können. Und was machen wir also, wenn wir DFS aufrufen für einen Knoten U, für einen Knoten V, den wir von U erreicht haben? Das ist also deswegen diese zwei Argumente. Wir explorieren von V aus weiter. Das heißt, wir schauen uns alle nachfolgenden ausgehenden Kanten von V an. Wenn diese ausgehende Kante zu einem Knoten führt, der bereits markiert ist, dann haben wir die Situation einer Non-Tree-Edge, weil das ist sozusagen eine Kante zu irgendwie etwas Existierendem. Dann rufen wir unsere tolle Funktion Traverse Non-Tree-Edge auf. Was machte die nochmal? Die machte gar nichts. Ja, also in dieser Grundversion wird da keiner der Zähler manipuliert und an dieser Stelle nichts gemacht. Okay. Andernfalls, das heißt, wenn das W noch nicht markiert ist, dann haben wir hier einen neuen Knoten vor uns. Wir haben eine Tree Edge. Da rufen wir diese Traverse Tree Edge Funktion auf. Was machte die? Die setzte jetzt auch den Zähler für den neuen Knoten auf die nächste verfügbare DFS-Nummer. Dieses W ist jetzt ein Ding, was wir besucht haben, deswegen markieren wir es als besucht und rufen für dieses W DFS auf und merken uns, dass wir von V her kamen. Okay, damit haben wir die ausgehenden Kanten abgearbeitet mit Rekursion. Ja, DFS ist ein rekursiver Algorithmus. Und wenn wir das damit fertig sind, wenn wir also von V aus alles erforscht haben, was wir davon im Graph erreichen können, dann kehren wir zurück zum Vorgänger von dem V, das ist das U, mit Hilfe dieser Funktion Backtrack UV, die jetzt bei uns für das U überhaupt nichts macht, sondern nur für das V sich vermerkt, dass das V jetzt zu Ende ist und deshalb dieses Finish DFS für das Ding setzt. Ja? Okay, konnte man den Algorithmus verstehen? Können wir uns vielleicht noch anschauen hier, wie diese Zahlen hier habe ich ist für jeden Knoten markiert, angegeben, wie diese Besuchsnummern und diese Beendigungsnummern für jeden Knoten aussehen. Also die ganze Sache ist von S aus erreichbar, das heißt, S ist die einzige Wurzel. S wird als erstes besucht, deswegen kriegt es die Besuchsnummer 1. Okay, müssen wir die Nachfolger von S explorieren. Das heißt, als nächstes gehen wir hier zu diesem Knoten, der kriegt deshalb die Besuchsnummer 2. Der ist noch nicht fertig, aber der kriegt die Besuchsnummer 2. Von dort aus gehen wir weiter und kommen dann zu diesem Knoten hier, der kriegt deshalb diese Besuchsnummer 3. Auch der ist noch nicht fertig, weil wir die ausgehenden Kanten noch gar nicht abgearbeitet haben. Von 3 gehen wir weiter zu diesem Knoten, der kriegt deshalb die Besuchsnummer 4. Von dort, der hat auch eine ausgehende Kante, kommen wir zu diesem Knoten, der die Nummer 5 kriegt. Und von dort kommen wir hierhin, zu dem Sechser. So, der Sechser hat jetzt keine weiteren ausgehenden Kanten, deswegen ist er jetzt der Erste, der beendet wird. Deswegen kriegt er die kriegt er hier die Nummer 1. Ja? Damit ist er fertig. Wir bearbeiten die nächste ausgehende Kante von dem fünften besuchten Knoten und kommen dann zu diesem hier, der deshalb die Besuchsnummer 7 kriegt. Und der hat keine ausgehenden Kanten, deswegen ist der ebenfalls als nächstes fertig und kriegt deshalb hier die Komponente 2. Damit ist alles, der hat eine ausgehende Kante, aber die ausgehende Kante, das ist diese hier, die geht zu einem Knoten, den wir bereits besucht haben und deshalb ist die, machen wir an der Stelle nichts. Ja, und dann ist der siebte Knoten fertig, der kriegt die Nummer 2. Damit kehren wir zurück zu diesem Knoten hier und der ist jetzt, da sind alle ausgehenden Kanten behandelt, deswegen ist der da jetzt auch zu Ende fertig und kriegt die Nummer 3. Dann kehren wir zurück zu diesem hier und der ist dann als nächstes fertig, deswegen kriegt er die 4. Von dort gibt es auch keine weiteren ausgehenden Kanten, deswegen kehren wir hierher zurück, kriegt der die Nummer 5. Dann, der hat auch keine weiteren ausgehenden Kanten, wir machen wieder ein Backtracking zu dem Vorgängerknoten. Der hat eine weitere nachfolgende Kante, die führt aber zu einem, das ist diese hier, die führt aber zu einem Knoten, den wir schon abgearbeitet haben, deswegen machen wir an der Stelle nichts. Und der ist damit fertig und kriegt deshalb die Nummer 6. Als Fertigwerdende und so weiter. Wird das Prinzip klar? Das eine, was man jetzt machen kann, was man beobachten kann, und das wird uns später nützlich sein, ist, während dieses DFS-Dings hat man auf dem Call-Stack, auf dem Rekursions-Stack, das sind also die DFS-Aufrufe, die angefangen, aber noch nicht beendet sind, Knoten liegen, die sind schon besucht worden, aber noch nicht fertig. Und da die in der Reihenfolge, in der sie auf dem Stack liegen, besucht wurden, ist es so, dass eben von unten nach oben die DFS-Nummern ansteigen. Ja? Und die größte DFS-Nummer ist an dem obersten Knoten und wenn der fertig ist, machen wir mit dem Knoten mit kleinerer DFS-Nummer weiter. Okay, das andere ist, wir können uns jetzt nochmal anschauen, diese verschiedenen Sorten von Kanten, die es in so einem Graphen gibt. Die eine Sorte von Kanten sind diejenigen, die jeweils von einem bei der DFS-Durchsuchung von einem Knoten gehen zu einem, den man bisher noch nicht gesehen hat. Das sind die Baumkanten. Ja, dadurch entsteht durch dieses DFS-Traversierung von dem Graphen ein nicht ein Baum, sondern natürlich für jede Wurzel, die betrachtet wurde, ein Baum. Ja, also sozusagen sowohl ein Wald hat man damit. Dann gibt es einige Kanten, wie diese, die hier orange gemacht sind. Habe ich in meiner Farbskala hier leider gar nicht. Mache ich sie mal gelb. Diese orangen Kanten, die gehen auch die gehen gewissermaßen in Vorwärtsrichtung zu einem Knoten, der durch eine Folge von Baumkanten erreichbar ist. Ja, das sind diese Vorwärtskanten. Dann könnte es natürlich auch Kanten geben, die von einem Knoten gehen, der ein Vorfahre des aktuellen Knoten ist. Das sind sozusagen so Rückwärtskanten. Und dann gibt es da noch diese Kreuzkanten oder Querkanten. Das sind solche, die gehen von einem Ast des Baums zu einem anderen Ast. Ja, das ist hier, sind hier diese hellblauen Kanten. Und interessanterweise kann man sich jetzt fragen, ob wir mit Hilfe unserer Nummern, diesen zwei Zahlen, diese verschiedenen Kanten unterscheiden können. Und in einem bestimmten Umfang geht das. Gehen wir der Reihe nach die verschiedenen Sorten durch. Wenn wir Baum- und Vorwärtskanten haben, dann ist es so, dass die DFS-Nummern ich habe eine Kante V, W, von V ist der Ausgangspunkt, W ist der Zielpunkt. Und wenn das eine Baumkante ist, dann wird die DFS-Nummer entlang dieser Kante größer. Warum? Naja, ich meine, entlang einer Baumkante, den einen Knoten habe ich vorher besucht, den anderen besuche ich später, da kriegt er natürlich eine größere Nummer. Deswegen sind da die DFS-Nummern ansteigend. Umgekehrt sind die Finish-Nummern absteigend. Warum? Naja, ich meine, ich muss ja erst alle meine Nachfahren abarbeiten, bevor ich selbst zu dem aktuellen Knoten zurückkehren kann. Das heißt, die müssen alle Finish zu Ende sein, zu Ende bearbeitet sein, bevor der aktuelle Knoten zu Ende bearbeitet werden kann. Deswegen sind da die Finish-Nummern absteigend entlang dieser Kante VW. Okay, wie sieht's bei Rückwärtskanten aus? Na, bei Rückwärtskanten, die sind genauso wie Vorwärtskanten, nur gerade in die umgekehrte Richtung. Das heißt, da sind natürlich die DFS-Nummern nicht aufsteigend. Ich sollte das jetzt hier vielleicht mit einer anderen tollen anderen Farbe machen. Da sind die DFS-Nummern nicht aufsteigend, sondern halt gerade absteigend. Und die Finish-Nummern sind natürlich nicht absteigend, sondern natürlich aufsteigend. Also es ist gerade umgekehrt. Und schließlich gibt es noch die Kreuzkanten. Und für die kann man die identifizieren aufgrund dessen dieser DFS, dieser Paare von Zahlen. Und die Antwort ist ja, weil das sind die einzigen, wo die beiden die beiden Eigenschaften nicht gleichmäßig erfüllt sind. Also, wenn ich eine Kreuzkante habe, ist es nicht der Fall, dass das V kleiner ist als das W, weil die Kante von V nach W, da geht das W zu einem Zweig des Baumes, den ich vorher schon mal besucht hatte. Das heißt, es geht zu einem Knoten, den ich vorher schon mal besucht hatte, der also eine kleinere Nummer hat. Ja, also deswegen ist hier die Antwort, die Antwort ist hier deshalb nein. Und bei dem anderen Finish-Num, natürlich dieser Knoten in dem anderen Zweig, der ist ja schon zu Ende bearbeitet. Also ist es so, dass dieses, das V geht in einem in deinen anderen Zweig, genau, der ist schon zu Ende bearbeitet. Das heißt, dieses W ist schon zu Ende bearbeitet. Und das heißt, die Finish Number ist deshalb kleiner als die aktuelle Finish Number. Ja, weil die ist noch, die wird erst später, der Knoten V wird erst später zu Ende bearbeitet. Der Knoten W ist bereits schon fertig, wenn ich diese Kreuzkante hier durchlaufe. Deswegen habe ich hier ein Ja. Okay. Was kann ich jetzt mit diesen DFS anfangen? Also eine super einfache Geschichte ist, ich kann feststellen, ob der Graph Kreise hat oder nicht. Oder ob er azyklisch ist. Das ist manchmal eine wichtige oder in vielen Anwendungen tatsächlich eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Wie kann man das feststellen? Naja, also wir wollen wissen, ob so ein Graph keinen Kreis enthält. Wie könnte ich das machen? Woran erkenne ich das, dass es einen Kreis gibt? Also ich behaupte, es gibt eine ganz einfache Art und Weise zu erkennen, ob ein Graph azyklisch ist oder einen Kreis enthält. Nämlich wenn er einen Kreis enthält, dann enthält er eine Rückwärtskante. Wenn also der Graph keine Rückwärtskante enthält, dann, wenn ich also so einen DFS-Durchlauf mache und ich finde keine Rückwärtskante, dann ist der ganze Graph azyklisch. Ja? Das ist sozusagen die strukturelle Behauptung. Und daraus folgt sofort ein einfacher Algorithmus, weil wir müssen, wenn wir diese Paare von Zahlen, diese Besuchsnummer und die Finish Number haben, dann schauen wir uns jetzt mal hier unsere Tabelle an. Woran erkennen wir Rückwärtskanten? Rückwärtskanten erkennen wir daran, mache ich jetzt nochmal diese Sache weg. Also wir könnten uns jetzt fragen, sind die DFS-Nummern geeignet, um zu erkennen, ob etwa eine Rückwärtskante vorliegt oder nicht? Naja, das heißt, wir würden fragen, ist die DFS-Nummer von so einer Kante V kleiner als die DFS-Nummer von W? Und dann, wenn wir diese Eigenschaft feststellen, können wir leider noch nicht sagen, dass es eine Rückwärtskante ist, weil es könnte ja dann auch eine Kreuzkante sein. Ja? Das heißt, die einzige Art und Weise, wie wir auf eine einfache Weise feststellen können, dass eine Rückwärtskante vorliegt oder eben im Zweifelsfall keine vorliegt, ist zu überprüfen, ist, indem wir uns diese Finish Numbers anschauen. Wenn wir eine Kante finden, wo die Finish Number von V größer ist als die Finish Number von W, dann liegt eine Rückwärtskante vor. Ja, und das ist der einzige, das ist eine, sehen, aus der Tabelle sehen wir, das ist eine genaue Charakterisierung. Ja, daraus folgt also, dass wir diese drei Eigenschaften äquivalent sind. Wir haben einen DAG. Bei der DFS-Durchsuchung durch den Graphen kam uns keine Rückwärtskante unter. Und diese Charakterisierung von Rückwärtskanten taucht nie auf. Das heißt, für jede Kante ist die Finish Number von V größer als die Finish Number von W. Okay? Das ist dieses. Und das gibt uns damit haben wir einen Algorithmus an der Hand, wie wir einen azyklischen Graphen erkennen können, weil diese untere Eigenschaft können wir einfach, nachdem wir die Finish Numbers berechnet haben, fest überprüfen, indem wir einfach einmal über die Kanten alle drüber laufen. Wenn wir uns vielleicht noch, bei Graphen kann leider sehr viel passieren und man kann sich sehr schnell, die Intuition kann einen sehr schnell verlassen. Deswegen ist es da sinnvoll, sich zu vergewissern, dass die Behauptungen, die hier kühn aufgestellt werden in dem Lemma, dass sie tatsächlich auch gelten. Also wie zeigen wir, dass es keine Rückwärtskante gibt? Genau dann, wenn der gerichtete Graph ein DAG ist. Okay, nehmen wir also jetzt erstmal an, hier ist das sozusagen noch die einfachere Variante. Über die brauchen wir eigentlich gar nicht viel reden. Diese Eigenschaft hier ist, das konnten wir einfach aus der Tabelle ablesen, dass einfach die, diese Eigenschaft eindeutig die Rückwärtskanten ausschließt. Wenn das für alle Kanten gilt, dann gibt es keine Rückwärtskanten. Interessanter ist jetzt, wichtig ist für uns und offen, die Frage, ob die Eigenschaften 1 und 2 tatsächlich äquivalent sind. Und also das eine ist, nehmen wir erstmal an, der Graph enthält keine Rückwärtskanten, enthält eine Rückwärtskante. Das heißt, die Eigenschaft 2 gilt nicht. Wenn er eine Rückwärtskante hat, dann gibt es diese Rückwärtskante und dann die Folge der Baumkanten, die in die andere Richtung gehen. Und dann habe ich natürlich einen Kreis in meinem Graphen. Und das heißt, dann kann der Graph kein nicht azyklisch sein. Das heißt, aus nicht 2 folgt nicht 1. Okay, das ist schon mal die eine Richtung. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass die umgekehrte Richtung auch gilt. Das heißt, wenn 1 nicht erfüllt ist, das heißt, wenn der Graph einen Kreis hat, dann kann auch 2 nicht erfüllt sein. Ja, das heißt, dann muss es eine Rückwärtskante geben. Also nehmen wir an, es gibt so einen Kreis, dann behaupten wir, dass eine der Kanten dieses Kreises eine Rückwärtskante sein muss. Warum ist das der Fall? Weil ich meine, der DFS wird irgendwann mal erstmals auf diesen Kreis stoßen, dann wird er entlang der Kanten absteigen und aufsteigend DFS-Nummern vergeben. Und irgendwann mal wird der DFS jetzt die letzte Kante besuchen und bei der Traversierung der letzten Kante wird er feststellen, oh, das ist eine Kante zu einem Vorgänger und deshalb wird er hier eine Rückwärtskante entdeckt haben. Ja? Also wenn es einen Kreis gibt, dann gibt es notwendigerweise wird der DFS notwendigerweise eine Rückwärtskante identifizieren. Okay? Gut, damit das haben wir eine erste Anwendung kennengelernt. Alleine indem wir uns diese Finish Numbers anschauen, können wir feststellen, ob der Graph azyklisch ist. Weil der Algorithmus so wichtig ist und weil auch die Anwendungen, die man damit implementieren kann, sehr wichtig sind, werden wir jetzt hier noch zwei Anwendungen von DFS uns genauer anschauen. Eine Anwendung in ungerichteten Graphen und eine Anwendung in gerichteten Graphen. Und die beide sehr unterschiedlich sind. Bei dem einen werden wir uns mit zweifach zusammenhängenden Komponenten beschäftigen. Und bei dem anderen mit starken Zusammenhangskomponenten. Zweifach zusammenhängende Komponenten geben eine Möglichkeit, einen ungerichteten Graphen zu zerteilen in Cluster, die eben nicht so lose, sondern enger gekoppelt sind. Und bei den starken Zusammenhangskomponenten, da kriegt man halt auch solche Aufteilungen eines großen Graphen in Cluster, die besonders eng miteinander verzahnt sind, weil halt jeder Knoten mit jedem verbunden ist. Also schauen wir uns erst einmal die Anwendung in den ungerichteten Graphen an. Da tut mir leid, dass ich jetzt da wieder ein klein wenig Begrifflichkeit einführen muss. Die Begrifflichkeit, die wir hier brauchen, ist der Begriff einer Zusammenhangskomponente. Und dann als Verallgemeinerung davon der mehrfachen Zusammenhangskomponente. Also was ist eine Zusammenhangskomponente in einem ungerichteten Graphen? Naja, das ist verhältnismäßig anschaulich. Das ist ein Teilgraph, erstmal ein Graph selbst, heißt zusammenhängend, wenn ich von jedem Knoten zu jedem kommen kann. Und in dem ungerichteten Graphen, da brauche ich in einem ungerichteten Graph muss man sich das vorstellen. Okay, und eine Zusammenhangskomponente ist jetzt ein maximaler zusammenhängender induzierter Teilgraph, ein maximaler induzierter Teilgraph, der zusammenhängend ist. Und was heißt induzierter Teilgraph? Ich nehme mir also einfach eine maximale Teilmenge von Knoten und alle Kanten des Originalgraphen zwischen diesen Knoten. Und dann schaue ich mir an, ist der immer noch, dieser Teilgraph soll halt zusammenhängend sein. Ich möchte von jedem Knoten in diesem Teilgraphen zu jedem anderen kommen können. Ja? Das wäre eine Zusammenhangskomponente und ein Beispiel kann man sich hier auch schnell hinmalen. Stellen wir uns vor, wir hätten hier diese Knoten und die wären verbunden und die wären verbunden. Dann wäre offensichtlich das linke hier eine Zusammenhangskomponente und das hier eine zweite. Und wie würde man so einfach diese normalen Zusammenhangskomponenten auszurechnen, ist verhältnismäßig einfach. Ich starte hier bei einer Wurzel, zum Beispiel der hier, und schaue, was ich mit DFS erreichen kann. Und alles, was ich damit erreichen kann, ist in der Zusammenhangskomponente von dieser ersten Wurzel. Und dann nehme ich suche ich nach einer weiteren Wurzel, wenn ich eine weitere Wurzel finde, das heißt einen Knoten, den ich noch nicht besucht habe, zum Beispiel diesen hier, dann starte ich von dort erneut DFS und alles, was ich von dort aus erreichen kann, gehört zu dieser Zusammenhangskomponente und so weiter. Ja, also indem ich DFS mache und jeden Knoten, den ich von einer aktuellen Wurzel aus erreichen kann, mit dieser Wurzel markiere, auf diese Weise kann ich den Graphen zerlegen in Zusammenhangskomponenten. Ich muss damit im Prinzip nur einmal den DFS laufen lassen, geringfügig instrumentiert, und deswegen dabei besuche ich jede Kante genau einmal, und deswegen entstehen da Kosten O von N plus M. Jetzt könnte man außer diesem einfachen Zusammenhang kann man auch Mehrfachzusammenhang betrachten. Und da würde einen ungerichteten Graphen nennt man K-fach zusammenhängend. Schwarz ist vielleicht irgendwie die falsche Farbe, so traurig ist das nicht. K-fach zusammenhängend oder K-fach Knoten zusammenhängend. Eben dann, wenn der irgendwie robust ist gegen das Herausnehmen von weniger als K-Elementen. Ja, also der Graph selber sollte mindestens mehr als K-Elemente haben. Und wenn ich weniger als K-Elemente rausnehme, dann bleibt der Graph zusammenhängend. Also Sie können sich sozusagen vorstellen, wenn Sie ein Rechnernetz haben und Sie wollen haben, dass das Netz robust ist gegen das Abschießen von einer gewissen Anzahl von Rechnern von Knotenrechnern in ihrem Netz, dann sollten sie ihr Netz nach Möglichkeit k-fach zusammenhängend auslegen. Wenn sie k-1 Abstürze oder Zerstörungen von Knoten tolerieren wollen. Okay? Und jetzt zusammenhängend ist im Wesentlichen der gleiche Begriff wie einfach zusammenhängend, wobei dieses einfach zusammenhängend ein klein bisschen, also da ist irgendwie die Definition halt ein bisschen speziell, indem hier eben zusätzlich noch verlangt wird, dass der Graph größer als mehr als k Knoten hat, und deswegen ist ein Graph mit einem Knoten, der ist zwar zusammenhängend, trivialerweise, aber er ist nicht einfach zusammenhängend, weil er einfach nicht genügend viele Knoten hat. Okay. Wenn wir jetzt wir fragen uns jetzt, also kritische Punkte, wo der Mehrfachzusammenhang gewissermaßen, wie soll ich sagen, seine Schwachstellen hat. Das sind Knoten, die, wenn ich die rausnehme, dann zerfällt der Graph in mehrere Zusammenhangskomponenten. Solche Art von Knoten nennt man Artikulationsknoten. Wenn Sie sich wieder, stellen Sie sich ein Rechnernetz vor und dann haben Sie irgendwie so einen Knoten, durch den alle durch müssen, und dann ist das offensichtlich ein Artikulationsknoten, weil dann greifen Sie den an, und wenn der dann irgendwie zusammenbricht, dann zerfällt das Netz in unabhängige Bestandteile. Ja, deswegen sind solche Artikulationsknoten zu erkennen, die eine wichtige Aufgabe. Okay, dann, wenn wir wollen uns jetzt hier interessieren, nicht für beliebigen k-fachen Zusammenhang, sondern wir sind schon zufrieden mit dem zweifachen Zusammenhang. Das heißt, wir interessieren uns für die zweifach Zusammenhangskomponenten eines Graphen. Und das sind maximale Teilgraphen, die eben zweifach zusammenhängend sind. Und ein zweifach zusammenhängend sind. Okay, und dann betrachten wir noch das Konzept eines Blocks. Und das ist ein maximaler Teilgraph, der keinen Artikulationsknoten hat. Ein Block ist eine geringfügige Verallgemeinerung von zweifach Zusammenhangskomponenten, indem wir nämlich zusätzlich könnte auch eine einzelne Kante ein Block sein. Ja, der kann auch ein maximal zusammenhangender Teilgraph sein, der keinen Artikulationspunkt enthält, weil wenn ich den einen Knoten aus so einer Kante rausnehme, dann nehme ich die Kante mit raus und dann gibt es natürlich insofern keinen Artikulationspunkt hier. Und wenn ich einen einzelnen Knoten habe, dann ist das auch nicht wirklich ein Artikulationsknoten, weil dieser einzelne Knoten, wenn ich ihn rausnehme, zerfällt der Graph nicht in mehrere Zusammenhangskomponenten. Also ein Block ist in dieser Hinsicht eine Verallgemeinerung von einer Zweifachzusammenhangskomponente, indem ich solche speziellen Sachen wie isolierte Knoten und Brücken ebenfalls zulasse. Insgesamt also ist das ein Ding, das keinen Artikulationsknoten enthält. Und unsere Aufgabe wird jetzt sein, unseren Graphen zu zerlegen in Teilgraphen, in so Teilblöcke. Ja, diese Teilblöcke können die Trennung zwischen solchen Blöcken, also entweder sind die einfach unabhängige Zusammenhangskomponenten, okay, oder sie haben möglicherweise so einen Artikulationsknoten gemeinsam. Vielleicht ein Bild, das man schon mal von vornherein sieht, wie so etwas aussieht. Wenn Sie diesen Graphen hier haben, dann, was gibt es für Blöcke? Dann durch die Kanten irgendwie angedeutet. Ich mache es jetzt nochmal farblich. So am besten. Hier, tolle Farbe. Das ist zum Beispiel ein Block. Und dann gibt es noch zwei weitere Blöcke. Das eine ist dieses hier. Das ist ein Teilgraph, der keinen Artikulationsknoten enthält und zweifach zusammenhängend ist. Und das gleiche gilt für diesen Knoten. Und diese drei zweifach Zusammenhangskomponenten überlappen hier in diesem Falle an Artikulationspunkten. Okay, weil dieses D und das C, die hier so rot markiert sind, das sind Knoten. Wenn ich die rausnehme, zerfällt der Graph in mehrere Zusammenhangskomponenten. Okay, kann man an diesem Beispiel sich einen Eindruck gewinnen, was starke Zusammenhangskomponenten sind, was zweifach Zusammenhangskomponenten sind, was Artikulationsknoten sind. Okay. Okay, so so, das haben wir uns jetzt angeschaut, diese Blöcke, die wir jetzt identifizieren wollen. Und wir wollen, die Idee ist, dass wir diese Blöcke identifizieren, indem wir eben wieder unseren DFS-Algorithmus einsetzen und ihn zusätzliche Informationen berechnen lassen. Und in der Hoffnung, dass wir auf diese Art und Weise die Artikulationsknoten, weil das sind die kritischen Elemente, dass wir die identifizieren können. Und die Idee, wie man das macht, ist, dass man zwei Zahlen verwaltet, in diesem Falle num and low. Num ist die DFS-Nummer. Wie wir die DFS-Nummer mit Hilfe von dem DFS-Algorithmus berechnen können, das haben wir gesehen. Also das gibt uns der DFS-Algorithmus gewissermaßen freiwillig und sozusagen bei Default. Und als zusätzliche Zahl berechnen wir uns dieses Low. So, was ist das Low von einem Knoten? Das ist die minimale Nummer eines Knotens, den man über Baumkanten von V aus erreichen kann. Okay, ich meine natürlich von V aus kann man durch eine Folge von Baumkanten ja eigentlich nur Zahlen mit Num-Werten erreichen, die größer sind, aber dann anschließend noch erlauben wir uns eine Rückwärtskante. Also das heißt, im Endeffekt ist diese Zahl low von V das Minimum über die Nummern von allen Knoten, die man entlang einer Rückwärtskante aus dem Bereich des Graphen aus erreichen kann, der von V aus erreichen kann. Ja? Okay, das heißt, diese Zahl low, die berechnen wir als das Minimum von, die müssen wir ja durch dieses sukzessive durch dieses DFS berechnen für den Knoten V, und das hängt natürlich ab von den Low-Werten der Nachfolger. Das heißt, es ist das Minimum von der eigenen Knotennummer und dem Low von jedem Knoten W, den man als Kind von V erreichen kann. Ja, das ist so eine rekursive Definition. Angenommen, wir haben das Low von W für alle Kinder unseres aktuellen Knotens berechnet. Dann nehmen wir das Minimum dieser Werte mit dem Num von unserem eigenen Wert und dem Num von W, wenn dieses VW selbst eine Rückwärtskante ist. Ja, weil von dem V selber, ohne irgendwie Baumkanten gelaufen zu sein, können wir direkt eine Rückwärtskante gehen. Und das geht natürlich auch in das Low von V ein. Okay? Und wir sehen, wir müssen einfach die Rückwärtskanten, die von V ausgehen, müssen wir betrachten. Das können wir bei dem DFS sehen, welche das sind, und die entsprechend berücksichtigen. Das Low von den Kindern können wir rekursiv berechnen. Das heißt, mit DFS können wir diesen Low-Wert ausrechnen. Und die Behauptung ist jetzt, angenommen, unser Graph G ist ein ungerichteter, zusammenhängender Graph, und mit einem DFS-Baum T. Und der DFS-Baum, das ist halt der Baum, der aus den Baumkanten besteht, die ein DFS geliefert hat. Okay, und dann ist die Behauptung, dass dann ein Artikulationsknoten, dass es zwei Sorten von Artikulationsknoten gibt. Entweder die Wurzel von dem Baum T, und die ist ein Artikulationsknoten, genau denn, wenn es mindestens zwei Kinder hat, oder man hat einen Nichtwurz, irgendeinen anderen Knoten, der also nicht eine, die Wurzel von dem T selbst ist. Und dann gibt es ein Kind von diesem A, also einen Nachfolger. Und das Low von diesem B ist größer gleich der Nummer von dem A. Da es auch höchstens gleich der Low, höchstens gleich der Nummer von dem A ist, heißt es dann, dass es ein Low von B gibt, was genau gleich dem A ist. Das heißt sozusagen, die Rückwärtskante von einem, was immer man von B aus erreichen kann, die Rückwärtskante, die gehen immer nur bis zum A und nicht darüber hinaus. Und dann ist dieses A ein Artikulationsknoten. Okay, und das können wir hier vielleicht noch an dem an diesem Bildchen vielleicht die Behauptung von diesem Lemma, können wir uns hier vielleicht an diesem Graphen, an unserem Beispielgraphen versuchen zu visualisieren. Schauen wir uns diesen Graphen an und nehmen an, der DFS würde starten an dem Knoten D. Dann von D aus würden wir dann erstmal hier zu diesem G gehen und von dem G würden wir dann zu dem H gehen. Ja, erinnern Sie sich, ungerichtete Graphen haben wir so oder wollten wir so repräsentieren, dass jede ungerichtete Kante zwei Kanten entspricht, eine in die eine Richtung und eine in die andere Richtung. Das heißt, der DFS kann immer so eine Kante entlang gehen, wenn es so eine Kante gibt. Also von G aus können wir deshalb dieses H erreichen. Das sind die Baumkanten. Und von H gibt es jetzt eine Rückwärtskante zu dem D. Ja, und das sind alles. Diese Rückwärtskante ist hier gestrichelt dargestellt in diesem Bereich. Die anderen Knoten in dem Graphen, die kann ich von G oder H aus nicht erreichen. Das heißt, das D hat mindestens einen zweiten Nachfolger. Und damit ist D ein Artikulationsknoten. Ja, was ja auch irgendwie unserer Intuition entspricht. So, dieses D würde dann als nächstes zu dem C gehen zum Beispiel. Entschuldigung, das war jetzt das Falsche. Würde zu dem C gehen. Okay, wandert hier zu diesem C. Und von C aus, meinetwegen hier zu dem B. Und von dem B dann zu dem A. Und von B aus gibt es eine Rückwärtskante zu dem D. Und von dem A aus gibt es auch eine Rückwärtskante zu dem D. Okay, das heißt, damit haben wir aber das C noch nicht erschöpft. Von dem C aus können wir dann in Richtung E gehen zum Beispiel, F gehen und dann zu dem E gehen. Und von E aus gibt es dann auch wieder eine Rückwärtskante zu dem C. Das heißt, C ist jetzt ein Knoten, der hat einen Nachfolger, dessen Low gerade gleich der DFS-Nummer von dem C ist. Ja, weil das Low von dem, da gibt es ja eben diese Kante von E zu C und keine weitere weiter nach oben. Und deswegen ist da das Low von dem F gerade gleich die DFS-Nummer von dem C. Und damit ist C ebenfalls ein Artikulationsknoten. Und wir haben einen zweiten Artikulationsknoten gefunden und mehr gibt's nicht. Und das entsprach dieser Zerlegung des Graphen in diese, mit Hilfe dieser beiden Artikulationsknoten in drei Blöcke. Okay? So, das war der Versuch, irgendwie Ihnen das Lemma zu verdeutlichen, zu anschaulich zu machen. Jetzt, wie machen wir das, wie realisieren wir das nochmal mit dem DFS? Naja, der Aufruf von DFS für einen Knoten V, da können wir dieses Num bestimmen und dieses Low erstmal mit NumV initialisieren. Und wenn ich dann besuche ich der Reihe nach die Nachbarknoten. Und nach jedem Besuch von einem Nachbarknoten kann ich das eigene Low, eben updaten, indem ich das Low von W berücksichtige. Und beziehungsweise, falls das W in Wirklichkeit ein Vorgänger war, das heißt, wir haben eine Rückwärtskante, dann nehme ich zusätzlich bei dem Low für das Low von V auch noch das Num von W in Betracht, ziehe das noch in Betracht und bilde das Minimum. Ja, und damit, und beachten Sie vielleicht, weil es ein ungerichteter Graph ist, gibt es nur Baumkanten oder Rückwärtskanten und keine Querkanten. Warum gibt es keine Querkanten in einem ungerichteten Graphen, wenn ich da DFS mache? Ja, eine Querkante hieße ja, dass ich einen Zweig abgearbeitet habe und dann jetzt in einem anderen Zweig meines DFS bin und jetzt eine Kante habe zu einem Knoten, den ich schon fertig bearbeitet habe. Wenn es aber diese Kante in die eine Richtung gibt, dann gibt es auch, weil es ein ungerichteter Graph ist, eine Kante in die andere Richtung. Und diese hätte ich ja schon exploriert, als ich in dem anderen Zweig war. Deswegen gibt es keine Querkanten in einem ungerichteten, beim DFS durch einen ungerichteten Graphen. Und wir müssen hier nur Baumkanten und Rückwärtskanten betrachten. Okay? So, und damit in dem Moment, in dem wir das Low und das Num haben, können wir natürlich die Artikulationsknoten erkennen. Was wir jetzt machen möchten ist, wir möchten die Blöcke ausgeben. Wobei wir die Blöcke ausgeben wollen als Liste von Kanten. Ja, weil Sie sehen hier, in Knoten können die Blöcke überlappen, aber die Kanten sind natürlich disjunkt. Also wollen wir jetzt der Reihe nach für jeden Block die Folge der Kanten ausgeben. Und dazu spendieren wir uns einen extra Stack, auf der wir Kanten sammeln. Und Rückwärtskanten werden direkt auf den Stack gelegt, einfach so. Baumkanten werden auf den Stack gelegt, bevor wir den Endpunkt der Kante rekursiv weiter bearbeiten. Und wenn wir aus einem rekursiven Aufruf zurückkommen und wir finden, dass dieses Low von dem W größer gleich das Num von V ist, das heißt, dass wir einen Artikulationsknoten gefunden haben, dann werden die obersten Kanten vom Stack bis einschließlich der Kante von V nach W entfernt und das ist dann der nächste Block. Ja, weil dann dieses V ist dann ein Artikulationspunkt und alle Kanten, die wir bis dahin sozusagen da gesammelt haben, die wir da durchlaufen haben von dort aus, das wären also hier in diesem Falle, hätten wir an der Stelle bei der Rückkehr von dem G, an dieser Stelle hätten wir erkannt, das ist das inklusive dieser Kante ist ein, sind die Kanten aus einem Block, da geben wir die deshalb sofort aus. Und dann das nächste Mal, wo wir einen Artikulationspunkt finden, ist, wenn wir von der Abarbeitung von dem F und zu dem C zurückkehren, dann finden wir, dass C ein Artikulationspunkt ist und geben die Kanten, die wir da als letztes auf den Stack gelegt haben, aus. Das sind dann die Kanten von C nach F und von F nach E. Und schließlich bleiben nur noch die übrigen übrig und die werden zum Schluss ausgegeben. Okay, gibt es hierzu eine Frage? Das wäre die Zerlegung von einem ungerichteten Graphen in diese Blöcke. Ich hatte Ihnen versprochen, nachdem wir eine Anwendung auf ungerichtete Graphen betrachtet hatten, dass wir eine analoge Fragestellung für gerichtete Graphen uns anschauen. Das ist die Berechnung von starken Zusammenhangskomponenten. Hier erst einmal die Definition davon. Also wir haben jetzt einen gerichteten Graphen. Und dann eine Knotenmenge heißt jetzt stark zusammenhängend. Wenn es eben von jedem U, eine Knotenmenge U heißt stark zusammenhängend, wenn es innerhalb dieses dieser Menge U ich von jedem Knoten zu jedem kommen kann. Also von U nach V und von V nach U ebenfalls. Und so eine Teilmenge von Knoten, ja, eine solche Teilmenge von Knoten, die maximal ist, das heißt, die nicht weiter vergrößert werden kann und stark zusammenhängend ist, die nennen wir eine starke Zusammenhangskomponente. Und unsere Aufgabe ist jetzt, einen Graphen unser Ziel ist jetzt, einen Graphen zu zerlegen in solche starke Zusammenhangskomponenten. Damit wir diese Aufgabe vernünftig gut lösen können, müssen wir jetzt und an das Algorithmen-Hacken gehen, müssen wir natürlich wie immer erst einmal das Problem studieren und uns anschauen, was für Eigenschaften haben denn diese Graphen mit diesen starken Zusammenhangskomponenten. Und vermutlich offensichtliche Beobachtung ist, dass wenn zwei Knoten X und Y in derselben starken Zusammenhangskomponente liegen, oder man könnte dann auch sagen, sie sind stark zusammenhängend, dann ist das genau dann der Fall, wenn es eben ein Weg von X nach Y und ein Weg von Y nach X ist, oder anders ausgedrückt, falls es einen gemeinsamen gerichteten Kreis gibt. Es gibt also einen gerichteten Kreis, auf dem beide Knoten drauf liegen. Oder die beiden Knoten sind natürlich gleich. Das geht natürlich auch. Dann hat der Kreis, ist vielleicht dann besonders klein. Das andere ist, jeder Knoten in einem gerichteten Graphen ist enthalten in genau einer starken Zusammenhangskomponente. Und damit, das heißt anders ausgedrückt, die starken Zusammenhangskomponenten bilden eine Partition der Knotenmenge. Das war anders beim Zweizusammenhang von ungerichteten Graphen und den Blöcken. Da konnte es sein, dass solche Zusammenhangskomponenten sich eben überlappt haben in einem Knoten, nämlich in so einem Artikulationsknoten. Okay, und das nächste ist jetzt, in derselben starken Zusammenhangskomponente zu liegen, ist sowas wie eine Äquivalenzrelation. Und das heißt, wir könnten im Prinzip alle Knoten, die in dieser Weise äquivalent sind, identifizieren. Wenn wir das machen, dann anschaulich gesehen könnte man dann sagen, wir schrumpfen die starken Zusammenhangskomponenten zu einem einzelnen Knoten. Und weil dann die Kreise, die immer in genau einer starken Zusammenhangskomponente liegen, weil die dann eben auch geschrumpft werden und verschwinden, ist das Endergebnis davon ein Berg. Wenn wir jetzt, unser Ziel ist also, einen Graphen so zu zerlegen, in die einzelnen starken Zusammenhangskomponenten zu zerlegen. Und naja, wenn wir das machen wollen, zumindest eines brauchen wir immer, irgendeine Art von Idee. So, was ist jetzt unsere Idee? Die Idee ist zuerst einmal, ist irgendwie, dass wir anfangen indem wir erstmal annehmen, jeder Knoten bildet eine eigene starke Zusammenhangskomponente. Und nachdem wir das haben, dann fügen wir, und wir nehmen an, dass der Graph, also am Anfang ist halt hat der Graph auch keine Kanten. Dann fügen wir eben der Reihe nach Kanten ein und erhalten dann eben irgendwie so einen Zwischengraphen, das ist dieser Graph GC, Der hat die gleiche Knotenlänge wie der Graph, der uns eigentlich interessiert, aber möglicherweise mit weniger Kanten. Und was wir eben machen, immer wenn wir eine Kante einfügen, dann wollen wir unsere Informationen über die starken Zusammenhangskomponenten aktualisieren. Also durch Einfügen einer Kante könnte plötzlich zum Beispiel ein Kreis geschlossen werden und dadurch mehrere starke Zusammenhangskomponenten, die wir vorher hatten, verschmelzen. Ja, das ist das Einzige, was passieren kann durch das Einfügen einer Kante, oder es passiert eben nichts. Ja, aber diese Informationen, welche starken Zusammenhangskomponenten zu jedem Zeitpunkt existieren, die wollen wir verwalten. Ja, wie sieht es jetzt hier in diesem Graphen aus? Der ist ein bisschen unübersichtlich, weil er so viele Kanten hat und durch die Richtung auch nicht ganz leicht, die Übersicht zu bewahren. Aber das Erste, was man bei genauerem Hinsehen feststellt, ist, dass alle diese Knoten hier in einer eigenen stark zusammenhängend sind. Also zum Beispiel kann man von 6 nach 2 gehen, von 2 nach 5, von 5 nach 4, von 4 nach 3, von 3 nach 1 und von 1 wieder nach 6. Da hat man gewissermaßen einen Durchlauf durch alle Knoten da irgendwie gefunden und damit hängen die alle zusammen. Und dann gibt es noch eine andere Zusammenhangskomponente, die male ich vielleicht mit einer anderen Farbe. Das sind diese hier, diese 3, diese 8, 9 und 10. Die sind auch irgendwie alle miteinander verbunden. Und 7 ist mit niemandem stark zusammenhängend. Das heißt, das ist eine eigene starke Zusammenhangskomponente ganz alleine. Und das Gleiche gilt für 11. Okay? Und wenn wir die entsprechenden Äquivalenzklassen schrumpfen zu einem einzelnen Knoten, dann ist das Ergebnis davon eben ein azyklischer Graph. Das ist derjenige, den wir rechts sehen. Okay, und hier vielleicht noch ein anderes Beispiel. Hier in diesem Graphen sind die in der Mitte hier alle zusammenhängend, so die ich jetzt so grün male, die sind stark zusammenhängend und das B, das E, das A und das I, die sind separat. Die Frage ist jetzt, also wir fügen eine Kante ein und jetzt müssen wir uns eben überlegen, wie wir den geschrumpften Graphen, was wir für Aktionen da ausführen können. Ja? Und da gibt es drei Möglichkeiten, die der Algorithmus oder die wir selbst prinzipiell beachten müssen. Das erste ist, die beiden Endpunkte gehören zu derselben starken Zusammenhangskomponente. Ja, dann ändert sich durch das Einfügen der Kante nichts, weil es ist in derselben Zusammenhangskomponente, also ändert sich nichts. Der geschrumpfte Graph bleibt unverändert. Das andere ist, die Kante verbindet einen Knoten aus zwei verschiedenen starken Zusammenhangskomponenten, aber sie schließt keinen Kreis. Und dann fügen wir die Kante hinzu, aber an den starken Zusammenhangskomponenten ändert sich nichts. Das wäre der zweite Fall. Und der dritte Fall ist derjenige, wir haben eine Kante von einer starken Zusammenhangskomponente und das geht zu einer, wenn Sie so wollen, zu einer vorgängerstarken Zusammenhangskomponente in dem azyklischen Graphen. Und das heißt, dann werden alle starken Zusammenhangskomponenten, die auf diesem Kreis liegen, der sich da geschlossen hat, die müssen verschmolzen werden zu einer neuen starken Zusammenhangskomponente. Das heißt, wir haben hier so ein Verschmelzen, was wir vornehmen müssen. Und natürlich, diese drei Operationen erscheinen uns irgendwie natürlich, aber die Frage ist, wie implementieren wir sie, wie erkennen wir die drei verschiedenen Situationen und wie gehen wir damit um? Und die Idee ist, dass wir diese algorithmische Idee implementieren mit Hilfe eines instrumentierten DFS. Ja, im Prinzip fällt uns schon fast gar nichts anderes mehr ein, als irgendwie ein DFS zu nehmen und den zu instrumentieren. Und die Knoten, die betrachten dabei zwei, nicht nur die bereits behandelten Kanten für diesen Graphen GC, das ist dieses EC, sondern auch die Menge VC, das sind nämlich die Knoten, die wir bereits entdeckt haben, die wir bereits besucht haben und markiert haben. Ja, das heißt, wir können uns im Prinzip vorstellen, die Knoten, die wir noch nicht besucht haben, die noch nicht markiert sind, sind irgendwie separate Knoten, die irgendwie eine starke Zusammenhangskomponente für sich selbst bilden. Da gibt es ja noch gar keine Kante hin. Die sind also in dieser Hinsicht langweilig bisher noch. Das ist das eine, was wir machen. Das nächste ist, dass wir bei den starken Zusammenhangskomponenten drei verschiedene Sorten unterscheiden. Das eine sind starke Zusammenhangskomponenten, die kennen wir noch gar nicht, die sind noch unentdeckt. Das heißt, da sind wir noch gar nicht hingekommen. Dann gibt es solche starken Zusammenhangskomponenten, die haben wir schon mal, da haben wir schon mal ein paar Knoten davon besucht. Aber wir haben noch nicht alle Kanten exploriert. Es gibt also noch Kanten, die wir verfolgen könnten und die deshalb zum Beispiel noch weitere Kreise schließen könnten und die starke Zusammenhangskomponente also noch vergrößern könnten. Ja, dann ist eine starke Zusammenhangskomponente also möglicherweise noch nicht in ihrer maximalen Schönheit offenbart worden, sondern wir haben gewissermaßen nur ein vorläufiges Bild von dieser starken Zusammenhangskomponente. Das sind die offenen. Und dann schließlich haben wir diejenigen starken Zusammenhangskomponenten, wo wir alle Knoten drin bereits endgültig besucht haben. Wir sind am alle ausgehenden Kanten verfolgt und alles, was wir damit gefunden haben, was mit dieser starken Zusammenhangskomponente in starkem Zusammenhang steht, das haben wir schon identifiziert. So eine starke Zusammenhangskomponente ist geschlossen. Die kann sich nicht mehr vergrößern. Ja, weil es gibt keine ausgehenden Kanten, die wir nicht schon verfolgt haben. Ja, die mache ich mal rot, das sind die geschlossenen. Diese unentdeckten, das hatte ich bereits gesagt, aber hier steht es jetzt nochmal, die bestehen immer aus einem einzelnen Knoten, nämlich einem solchen, den wir noch nicht besucht hatten. Alle anderen starken Zusammenhangskomponenten, offene oder geschlossene, bestehen aus Knoten, die wir bereits besucht haben, das heißt, das sind markierte Knoten. Und wie erkennt man eine starke Zusammenhang oder wie erkennt man einen Knoten oder woran nochmal? Also ich habe, wenn ich betrachte ich jetzt einmal offene starke Zusammenhangskomponenten. Das habe ich gesagt, sind solche, die einen Knoten enthalten, wo wir noch nicht alle ausgehenden Kanten exploriert haben. So einen Knoten könnte man sagen, könnte man auch aktiv nennen. Und das ist also einer, wo diese Finish-Number noch nicht berechnet wurde. Daran kann man erkennen, dass der Knoten noch aktiv ist. Und es könnte natürlich einzelne Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente geben, die noch, wo die Finish-Number schon berechnet ist, aber es gibt eben andere, wo das noch nicht der Fall ist. Und dann gibt es dann noch die geschlossenen, und da sind alle Knoten, hatte ich gesagt, bis zum Ende exploriert, und die kann man daran erkennen, entsprechend, dass die Finish-Number für alle Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente schon vorliegen. Ja. Und dann als Sprechweise, wenn ich einen Knoten habe, der entweder in einer offenen oder geschlossenen starken Zusammenhangskomponente liegen, dann nennen wir diese Knoten eben auch offen oder geschlossen. Okay. So, das war generell, was wir sagen können über starke Zusammenhangskomponenten zuerst einmal. Und dann brauchen wir natürlich, wenn wir rechnen wollen mit starken Zusammenhangskomponenten, können wir die natürlich versuchen darzustellen als eine Menge von Knoten. Aber das ist natürlich super unhandlich. Ja, das heißt, am besten ist es, wenn wir für eine starke Zusammenhangskomponente uns immer einen Repräsentanten merken. Und als Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente, der natürliche Repräsentant ist der Knoten, der erste Knoten sozusagen, der starken Zusammenhangskomponente, den wir jemals besucht haben. Und das ist derjenige mit der kleinsten DFS-Nummer in dieser starken Zusammenhangskomponente. Ja, das soll der Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente sein. Okay? Und dann können wir uns jetzt mal hier so einen Schnappschuss von so einem DFS vorstellen, anschauen. Mit den blau sind diejenigen Knoten, die schon zu Ende exploriert sind. Und das sind diese dunkelblauen. Wir nehmen also an, dass der ganze DFS gestartet ist. Mache ich das jetzt gleich mal grün? Hier. Ja? Und dann wanderten wir zur C. Also B, fingen wir mit B an. Okay, das ist ein Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente, nämlich von sich selbst. Dann kamen wir zu dem C, das ist dann ein neuer Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente. Dann kamen wir zu dem D und von D aus kamen wir zurück von dem C, also gehört das D zu derselben starken Zusammenhangskomponente wie das C. Aber der Repräsentant ist immer noch das C. Ja, aber das D ist kein Repräsentant. Von D aus konnten wir zu dem E gehen, das E und von dem E zu dem A. Und das A, da geht's nicht weiter, also A ist fertig und eine starke Zusammenhangskomponente für sich selbst. Das ist eine geschlossene starke Zusammenhangskomponente, genauso wie das E. Ja, die sind schon fertig, da kommt niemals mehr was dazu. Und nachdem diese Exploration abgeschlossen ist, kommt man zu dem F. Das ist noch nicht zu Ende exploriert, weil das G noch nicht zu Ende exploriert ist. Das heißt, das F ist jetzt auch der Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente, nämlich von F, G und H. Und dann müssen wir für G noch die ausgehen. Und bei G ist die Situation, wo gegenwärtig der DFS steht, da gibt es zwei ausgehende Kanten, die wir noch nicht besucht hatten. Ja? Und wir sehen hier schon, diese zwei Kanten, die da ausgehen, sind von einer unterschiedlichen Natur. Diese Kante hier geht zu einem Knoten, den wir bisher noch nie gesehen hatten, dass damit ein neuer Repräsentant wird. Oder diese andere Kante, diese hier, das ist eine von G zu D, das ist eine Querkante und die schließt gewissermaßen diese starke Zusammenhangskomponente mit dieser starken Zusammenhangskomponente zusammen und verschmilzt die, wenn wir die gegangen sind, zu einer großen neuen starken Zusammenhangskomponente. Ja? Okay? Also I war bisher unentdeckt. Offen sind die starken Zusammenhangskomponenten B, dann diejenige, für die C steht, und F für starke Zusammenhangskomponente F, G und H. Und diese dunkelblauen hier, diese hier, die sind schon fertig. Die sind schon geschlossen und die sind schon identifiziert. Okay, was wir jetzt aber bemerken ist, dass alle offenen starken Zusammenhangskomponenten oder besser gesagt die Repräsentationen von denen gerade auf einem Pfad liegen des DFS. Und zwar genau auf dem, so wie die rekursiven Aufrufe erfolgten. Also erst war der rekursive Aufruf von dem B, dann von dem C, dann von dem F und jetzt sind wir bei dem von G. Und in dieser Reihenfolge finden wir auch die offenen entsprechend, diese Reihenfolge entspricht dann halt gerade den offenen starken Zusammenhangskomponenten auf dem Pfad zu dem aktiven Knoten, nämlich hier dem G. Und das andere, was wir vielleicht noch beobachten, ist, dass die DFS-Nummern von den verschiedenen Elementen, ich mache jetzt wieder mal die ganze Markierung weg. Die DFS-Nummern von dieser starken Zusammenhangskomponente sind alle kleiner als die DFS-Nummern von dieser starken Zusammenhangskomponente. Das heißt, die sind alle geordnet. Ja, weil ich habe ja die Elemente aus C, die von C aus erreichbar sind, die habe ich ja vorher betrachtet, als diejenigen, die ich von F aus erreichen kann. Ja, das heißt, insofern bilden die eine aufsteigende Reihenfolge. Und die Trennung zwischen diesen verschiedenen Blöcken, wenn Sie so wollen, von Nummern für die einzelnen starken Zusammenhangskomponenten ist gerade durch diese Repräsentanten gegeben. Okay, so das waren die einige Beobachtungen, die wir gemacht haben. Das wollen wir jetzt noch in drei Invarianten über den jeweiligen Graphen festhalten. Also das erste ist, von geschlossenen starken Zusammenhangskomponenten kommen wir immer nur zu geschlossenen und die sind sozusagen fertig. Der Pfad zum aktuellen Knoten enthält alle Repräsentanten aller offenen SCCs, das hatten wir uns gerade überlegt. Und diese offenen Komponenten bilden einen Pfad in dem geschrumpften Graphen. Und die Knoten der offenen SCCs stehen in dem deren DFS-Nummern sind gerade aufsteigend geordnet und werden partitioniert durch die Repräsentanten. Okay, und jetzt die erste Behauptung, die wir da von diesen Invarianten, im Prinzip müssten wir alle diese Invarianten zeigen. Wir schauen uns jetzt erstmal die erste an, diese Eigenschaft über die geschlossenen SCCs. Also, ich meine, wir haben eine geschlossene SCC, das heißt eine starke Zusammenhangskomponente von dem aktuellen Graphen GC. Und wir behaupten, das ist jetzt eben auch eine starke Zusammenhangskomponente in dem G. Ich habe ja immer nur suggestiv gesagt, ja, die sind fertig, aber im Prinzip müssen wir uns natürlich davon überzeugen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und der Beweis könnte etwa so aussehen. Zuerst einmal, weil die starken Zusammenhangskomponenten, also zuerst einmal dieses, also wir nehmen uns erstmal einen Knoten her aus so einer geschlossenen starken Zusammenhangskomponente und betrachten seine Zusammenhangskomponenten in G beziehungsweise in dem aktuellen Graphen GC. Ja, diese starken Zusammenhangskomponenten sind S beziehungsweise SC. Und unser Ziel ist jetzt, oder unsere Behauptung, die wir die ganze Zeit aufgestellt haben, können wir dann so formalisieren. Unsere Behauptung ist, dass diese beiden Mengen von Graphen, diese beiden Mengen von Knoten übereinstimmen. Aber jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und es ist 3 Uhr. Ich denke, wir machen um 3 haben wir normalerweise immer Pause gemacht, gell? Dann machen wir jetzt auch Pause und ich stoppe mal meinen Redestrom und wir fangen dann um 20 nach 3 wieder an. Erstmal danke. Gegenwärtige Zustand ist das hier und das sind dann, die gestrichelten sind diejenigen, die wir noch arbeiten müssen. Natürlich, wenn wir die gehen, dann werden die nochmal verschmelzen. Okay. Verschmolzen. Okay. Ja? Das.
Ja, bitte.
Noch kommt sowas wie Dijkstra noch in der Klasse?
Das kommt erst nächstes Jahr. Also danach, nachdem wir diese DMS-basierten Sachen haben, dann kommen kürzeste Wege.
Das kommt.
Also es ist noch einiges. Ich meine, heute werden wir wahrscheinlich, wahrscheinlich fangen wir mit den kürzesten Wegen an. Dann kommen dann noch wieder so Single Source, Shortest Path, dann kommt dann All Pairs, Shortest Path. Dann kommt dann noch, und dann schauen wir mal weiter. Also ich denke, nächste Woche haben wir das auf jeden Fall. Und dann ist ja immer noch, das ist ja die erste Woche, dann gibt es immer noch mindestens eine Vorlesung.
Ja, genau, aber es waren halt über 200 Folien jetzt für drei Vorlesungen. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
Also, es kommt noch was.
Das ist nur gut zu wissen, dann kann man schon mal voraus lernen, sag ich mal, wo sich verschiedene
Punkte sind, dass man nicht in der letzten Minute lernt.
Ja.
Damit?
Okay, dann machen wir weiter. Wir wollten also zeigen, dass die starke Zusammenhangskomponente um einen Knoten V in dem Zwischengraphen gleich der entsprechenden Zusammenhangskomponente in G ist, unter der Voraussetzung, dass die Zusammenhangskomponente in dem aktuellen Graphen, das heißt dieses SC, geschlossen ist. Und das Erste, was wir natürlich beobachten, ist, dass der aktuelle Graph ein Teilgraph ist von dem wirklichen Graph. Wir haben ja noch nicht alle Knoten besichtigt und Und das heißt, dass insbesondere diese, auch die Zusammenhangskomponente, diese starke Zusammenhangskomponente SC, zumindest eine Teilmenge von dem S ist, weil es besteht aus Knoten, die sind mit dem V in stark zusammenhängend und wenn ich weitere Kanten hinzugebe, bleiben die natürlich stark zusammenhängend. Die interessante Richtung, die eigentlich wir uns anschauen müssen, ist die Frage, ob es tatsächlich bereits die maximale starke Zusammenhangskomponente ist, die V enthält, also ob S auch enthalten ist in diesem SC. Und dazu nehmen wir uns einfach irgendeinen Knoten W in dem S her und zeigen, dass er in Wirklichkeit bereits in SC enthalten ist. Und wenn das der Fall ist, sind die beiden starken Zusammenhangskomponenten gleich. Also wenn wir einen weiteren Knoten W in diesem S haben, dann heißt das insbesondere, dass dieses W stark zusammenhängend ist mit dem V. Und das heißt, es gibt einen Kreis durch V und W. Und aufgrund unserer Invariante 1 sind alle Knoten aus der starken Zusammenhangskomponente SC geschlossen. Das heißt auch insbesondere V und alles, was von V aus erreichbar ist. Also insbesondere heißt das, dass alle Knoten in C geschlossen sind und damit ist C ein Kreis, der in Wahrheit bereits in dem GC vorhanden ist und damit ist W auch enthalten in dem SC und damit da das für jeden Knoten W aus S gilt, folgt, dass S gleich SC ist. Okay? So, und jetzt schauen wir uns nochmal unsere drei Invarianten an. Das eine ist also die Geschichte, dass wir uns um geschlossene starke Zusammenhangskomponenten nicht mehr kümmern müssen. Das andere ist, dass der Pfad zum aktuellen Knoten alle die Repräsentanten enthält und die Elemente dieser starken Zusammenhangskomponenten partitionieren. So, das sind die drei Eigenschaften und die wollen wir benutzen, um unseren Algorithmus zu konstruieren. Und dazu spendieren wir uns als Zusatz, als Hilfsdatenstrukturen, die wir während dem DFS verwalten, zwei Stacks, zwei Keller. Das eine ist ein, nennen wir den mal O-Nodes oder Open-Nodes, da kommen die offenen Knoten drauf. Und das andere sind die O-Reps, da stehen die Repräsentanten drauf für die offenen, starken Zusammenhangskomponenten. Und zu Beginn sind die beiden Stacks leer und die Invarianten natürlich trivialerweise gültig. Und so, jetzt kommt eine Wurzel daher, wenn wir eine neue Wurzel haben, sind alle bisherigen markierten Knoten erledigt, also abgeschlossen. Es gibt keine offenen starken Zusammenhangskomponenten, beide Stacks sind leer und die neue Wurzel, die S ist der Repräsentant einer neuen offenen starken Zusammenhangskomponente und deshalb kommt S auf beide Stacks drauf. Okay, und jetzt betrachten wir so eine einzelne Kante Und wenn das eine Kante zu einem unbekannten Baumknoten ist, dann ist das dieser, stellt dieser unbekannte, dieser bisher noch nicht besuchte Knoten ein Repräsentant einer neuen, offenen, starken Zusammenhangskomponente dar. Und deshalb kommt er sowohl auf den Stack O-Nodes und auf den Stack O-Reps. Ja, auf die offenen Knoten, ist ein offener Knoten und ein Repräsentant einer offenen Komponente. Okay, wenn wir eine Kante zu einem Knoten W in einer geschlossenen starken Zusammenhangskomponente haben, und dann ist das offensichtlich, dann kann das nicht eine Baumkante sein, und also ist es nicht eine Baumkante, und dann gibt es von dieser geschlossenen starken Zusammenhangskomponente keinen Weg zurück, weil sonst wäre ja diese geschlossene starke Zusammenhangskomponente nicht geschlossen. Da haben wir ja schon alle Kanten exploriert. Wird durch diese Kante machen wir nichts. Ja, die starken Zusammenhangskomponenten bleiben dadurch unverändert. Wie erkennen wir, ob W in einer, das nächste ist, ich habe eine Kante zu einer offenen starken Zusammenhangskomponente. Das heißt, in dem Falle, falls V und W in unterschiedlichen starken Zusammenhangskomponenten liegen, falls es in unterschiedlichen starken Zusammenhangskomponenten liegen, dann müssen die alle starken Zusammenhangskomponenten, die dazwischen liegen, zu einer starken Zusammenhangskomponente verschmolzen werden. Wie verschmelzen wir starke Zusammenhangskomponenten? Naja, die Menge der Knoten, der offenen Knoten, ändert sich natürlich dadurch nicht. Das Einzige, was sich dadurch ändert, ist, dass die Repräsentanten der dazwischenliegenden starken Zusammenhangskomponenten wegfliegen. Ja, also wir müssen also einfach die Repräsentanten löschen und dadurch verschmelzen wir. Und wenn ein Knoten keine ausgehenden Kanten mehr hat, dann ist der Knoten fertig. Okay, damit ist erstmal für diesen Knoten nichts weiter gesagt. Wenn dieser Knoten aber der Repräsentant einer starken Zusammenhangskomponente war, dann ist auch diese starke Zusammenhangskomponente fertig und dann schließen wir diese starke Zusammenhangskomponente. Ja? Okay? So, wie das Interessante ist jetzt die Situation, wenn wir zwei offene starke Zusammenhangskomponenten, wie erkennen wir das, oder was passiert, wenn da so eine Kreissituation vorkommt? Zur Erinnerung, die offenen starken Zusammenhangskomponenten bilden einen Pfad. Ja, und wenn ich also eine Kante zu einer offenen starken Zusammenhangskomponente habe, die nicht die eigene ist, dann ist es notwendigerweise eben eine zu einem Vorgänger und es schließt sich so ein Kreis. Wenn ich also eine Kante zu einem, so eine Kante W habe, so eine Kante von V nach W habe, dann muss ich für dieses W dieses W in einer offenen starken Zusammenhangskomponente liegt, dann gibt es von diesem W eben einen Pfad, hier dieser Pfad hier, der hier gestrichelt ist, zu dem Repräsentanten dieser Zusammenhangskomponente. Den muss es geben, weil in dieser Zusammenhangskomponente alle irgendwie miteinander zusammenhängend sind. Und dann kann ich alle diese Zusammenhangskomponenten verschmelzen und das hier wird der neue Repräsentant der sich ergebenden Zusammenhangskomponente. Und das heißt, alle dazwischenliegenden sind verschwunden und die werden einfach hier verschmolzen, indem ich diese Repräsentanten lösche. Okay, jetzt ganz konkret, wie instrumentieren wir jetzt unseren DFS, damit wir das hinkriegen? Also das Erste, am Anfang stellen wir einfach dieses, jetzt bin ich hier wieder mal in der falschen Zeichenmodus, ganz am Anfang besorgen, initialisieren wir diese Repräsentanten-Offener, die den Stack der Repräsentanten und den Stack der Knoten der offenen Komponenten. Wenn wir eine Wurzel haben oder eine Kante, eine Baumkante traversieren, was machen wir dann? Dann haben wir finden einen neuen Repräsentanten und einen neuen Knoten einer offenen Komponente gefunden. Das heißt, die werden auf W wird in diesem Fall auf beide Stacks gepusht. Und der Rest, den ich nicht highlighte, das ist einfach das, was der DFS normalerweise immer macht. Wenn ich eine Nicht-Baumkante traversiere, dann frage ich, ist das W enthalten in den offenen Knoten? Wenn das der Fall ist, wenn das in den offenen Knoten enthalten ist, okay, dann habe ich dann muss ich die Komponenten, die zwischen dem Repräsentanten dem Repräsentanten der starken Zusammenhangskomponente von W und dem aktuellen Knoten V dazwischen liegen, die muss ich alle, diese Komponenten muss ich verschmelzen, beziehungsweise die Repräsentanten, die dazwischen liegen, wegwerfen. Wie finde ich die Repräsentanten, die dazwischen liegen? Naja, die haben DFS-Nummern, die sind größer als W. Weil wir hatten gesagt, die Repräsentanten partitionieren die Zusammenhangskomponenten. W liegt in der kleineren. Also sind alle Repräsentanten, die größer sind, muss ich runterwerfen. Deswegen kann ich mit dieser While-Schleife hier, durchlaufe ich der Reihe nach die Repräsentanten und wenn die DFS-Nummern, solange diese DFS-Nummern dieser Repräsentanten größer ist als die DFS-Nummer von W, werfe ich sie runter. Das ist alles. Das ist das Verschmelzen. Ja, wenn dieses W zufällig in der obersten Zusammenhangskomponente war, dann werfe ich gar nichts runter. Das heißt, ich habe nichts verschmolzen. Okay, kann man das verstehen? Das wäre das Verschmelzen. Und Sie sehen, plötzlich ist die Implementierung mit unseren Einsichten und mit diesen beiden Hilfsdatenstrukturen super einfach. So, jetzt kommt Backtrack. Das rufe ich auf, wenn ich mit den Knoten V zu Ende bearbeitet habe. Was mache ich da? Na, ich frage, ist V ein Repräsentant? Wenn es ein Repräsentant ist, dann brauche ich ihn nicht mehr, dann werfe ich ihn also bei den Repräsentanten runter und gleichzeitig werfe ich auch die Knoten, die zu dieser nun geschlossenen starken Zusammenhangskomponente gehen, von dem Stack O-Nodes ebenfalls runter. Und während ich sie da runterwerfe, markiere ich vermerke ich die Mitteilung, dass Ihr Repräsentant der zugehörigen starken Zusammenhangskomponente gerade dieses V ist. Und das mache ich so lange, bis ich dann dort den kleinsten Knoten in dieser Zusammenhangskomponente gefunden habe und das ist V. Das ist gerade am untersten und dann höre ich auf. Okay, deswegen ist das hier eine Do-While-Schleife. Und das ist bereits der ganze Algorithmus. Gibt es hierzu eine Frage? Hier gibt es eine kleine Tücke. Hier muss ich überprüfen, ob W in diesen O-Nodes enthalten ist oder nicht. Wie kann ich das implementieren? Muss ich da den ganzen Stack durchlaufen? Das wäre schaurig. Hat jemand eine Idee? lass mich nicht im Stich. Wir können uns einfach ein Array spendieren mit Booleans. Das indiziert es mit den Knoten. Und wo wir für jeden Knoten vermerken, ist in O-Nodes oder nicht. Und wenn immer wir in O-Nodes etwas hineinschreiben, dann vermerken wir auch da ein Flag in dieses Array rein. Und wenn wir etwas runterpoppen, setzen wir dieses Flag zurück. Damit haben wir die extra Kosten, um diese Überprüfung, den extra Aufwand zur Verwaltung dieses Arrays, ist für jeden Knoten O von 1, weil es muss einmal gesetzt werden und einmal zurückgesetzt werden. Und das Nachschlagen, ob das dann enthalten ist oder nicht, geht dann ebenfalls in O von 1. Ja? Und jetzt einfach nur, um die Datenstrukturen einfach zu halten, habe ich Ihnen dieses Spezialarray nicht zusätzlich spendiert. Und vielleicht auch, um Ihre Fantasie anzuregen, dass solche Fragen können öfters vorkommen, dass man solche Tests machen will und dann will man vielleicht zusätzlich solche Indikator-Arrays noch verwalten. Gibt es hier eine Frage? Okay, was erreichen wir damit? Welche Zeit kostet das? Naja, also ich behaupte, der Gesamtaufwand, den wir damit haben, ist O von N plus M. Woher kommt das? Naja, dieses init und das root. Also init kostet O von 1, root kostet im schlimmsten Falle für jeden Knoten einmal. Also eigentlich ist das O von 1, O von n, weil wir im schlimmsten Fall root für jeden Knoten aufrufen müssen. Dann müssen wir diese tree edges, müssen wir alle genau einmal traversieren, das ist O von 1, dieses Backtrack und Traverse Non-Edge, da könnten höhere Kosten entstehen, weil wir nämlich gegebenenfalls mehrere Repräsentanten runterwerfen von der Datenstruktur, beziehungsweise mehrere O-Nodes runterwerfen. Und das könnte insofern für jede einzelne Operation könnte es verhältnismäßig teuer werden. Bis zu linear viele Elemente könnten da betrachtet werden. Aber der Gesamtaufwand über alle summiert, über alle Knoten, hält sich in Grenzen, weil wir nur jeden Repräsentanten den einmal in dieses auf diesem O-Raps vermerken und auch nur einmal runterwerfen können. Und genauso bei diesem O-Nodes, jeder Knoten wird nur einmal draufgeschrieben und damit braucht auch nur einmal runtergeworfen zu werden. Damit ist insgesamt der Aufwand für diese Operation ebenfalls O von N plus M. Und dann das ist der Extraaufwand, der mit den Zusatzfunktionen hier verknüpft ist. Und dann kommt noch das DFS-Gerüst als solches. Und das kostet natürlich insgesamt auch nur O von N plus M. Und damit sind wir insgesamt bei einem linearen Algorithmus. Was ich für bemerkenswert halte, weil es ist tatsächlich das Auffinden dieser Partitionen, wenn man sich also empfinde ich als eine hochgradig nicht triviale Angelegenheit. Wenn man das so sich anschaut, dann ist der Algorithmus nicht kompliziert. Aber wenn man einfach so sich nach dem Mittagessen hinsetzt und sich jetzt möchte ich mal die starken Zusammenhangskomponenten ausrechnen, dann ist das und keine Ahnung von dem Algorithmus hat, dann käme man nicht so einfach auf die Idee. Okay. Das wären diese beiden Anwendungen diese beiden wichtigen Anwendungen von DFS. Und dann wäre jetzt unser nächstes Thema, größeres Thema, was aber ebenfalls von beträchtlicher Wichtigkeit ist, die Ermittlung von kürzesten Wegen. Und dabei gibt es natürlich immer zwei Teilaufgaben. Einmal überhaupt die Länge des kürzesten Weges zu ermitteln. Das natürlich aber, stellen Sie sich vor, dass tatsächlich wäre das würde der Algorithmus in Ihrem Navi laufen und Sie kriegen als Antwort, ja, nach Hause sind das 37,5 Kilometer, dann sind Sie natürlich dankbar für die Information, das hilft Ihnen aber nicht, wie Sie da hinkommen sollen. Also Sie brauchen natürlich auch einen kürzesten Pfad selbst. Also das sind also diese zwei Komponenten, die man bei dieser Art von Fragestellung immer betrachten muss. Und das nächste Thema wären dann minimale Spannbäume, die kommen aber später. Also für heute fangen wir jetzt erst nochmal mit diesen kürzesten Wegen an. Und die Also die Frage ist eigentlich eine einfache: Wie kommen wir am schnellsten von A nach B? Und da gibt es von dieser Fragestellung gibt es natürlich verschiedene Spielarten, die mehr oder weniger realistisch sind und mehr oder weniger viele Phänomene zulassen und berücksichtigen. Also das ist den ersten Fall hatten wir bereits betrachtet. Das ist dann, wenn die Kantenkosten alle 1 sind. Dann ist also die Frage, wie viele Hops muss man machen, bis man von einem Startknoten an einem Zielknoten angekommen ist. Und die Methode unserer Wahl war einfach Brett's First Search. Ja, und der Witz war, dass wir bei Brett's First Search, dass wir die Nachfolge eines Knotens in einer Queue verwaltet haben, in einer FIFO-Queue, und diejenigen, die wir zuerst reingegeben haben, nehmen wir zuerst auch wieder raus. Wir werden dann noch weitere, dass alle Kanten die Kosten 1 haben, ist nicht unbedingt realistisch. Deswegen ist der nächste interessante Fall, dass wir erstmal keine Kreise haben, sondern nur einen azyklischen Graphen, aber beliebige Kantenkosten. Und dann beliebige in vielen Anwendungen, also dass man immer einen DAG hat, ist jetzt nicht notwendigerweise immer realistisch. Das heißt, eigentlich würden wir das gerne für beliebige Graphen haben, denn gerade wenn Sie an die Navigationsanwendung auf Ihrem Telefon denken, dann ist das Straßennetz eben nicht ein azyklischer Graph, sondern da gibt es eben gerade, man kann durchaus immer wieder im Kreis fahren. Allerdings gibt es gerade bei diesem Routenplanen eine anscheinend oder scheint uns nur geringfügige oder zufällig ist es halt so, dass die Kantengewichte, das heißt die Entfernung, die mit einer Straße, mit einer Kante verbunden ist, mit einer Straße, die ist eben größer 0. Eigentlich können sie auch gleich 0 sein, aber zumindest, kommt eher selten vor in dieser Anwendung, aber tendenziell ist es eine nicht negative Zahl. Und interessanterweise werden wir feststellen, dass das Problem, wenn die Kantenkosten nicht negativ sind, sich deutlich einfacher darstellt, als wenn man auch negative Kantengewichte zulässt. Aber nicht alle Anwendungen bestehen da, die sich auf das kürzeste Wegeproblem zurückführen lassen, solche einfachen Wegeplanungen. Manchmal gibt es in Anwendungen halt auch Kanten mit negativen Kosten. Und damit möchte man vielleicht auch umgehen können. Und das schauen wir uns zum Schluss nochmal an. Okay, also wir haben jetzt einen gerichteten Graphen und eine Abbildung von Kanten nach Kosten. Und dann gibt es allerdings auch da immer noch zwei Varianten. Und die eine Variante ist dieses SSSP, Single Source Shortest Path. Da hat man eine Stelle und möchte wissen, wie teuer ist es von hier zu den verschiedenen Knoten in dem Graphen zu kommen. Und dem gegenüber steht dann dieses All Pairs Shortest Paths, APSP. Da ist die Frage, gibt es keine ausgezeichnete Quelle, da möchte ich einfach die Verbindungen von allen Punkten zu allen Punkten haben. So in manchen Situationen ist das eine nützliche Frage, da gibt es eben keinen ausgezeichneten Startknoten. Okay. Jetzt hier ist ein Beispiel, unsere Quelle ist dieses S. Und was für Situationen können auftreten, wenn wir positive und negative Kantengewichte zulassen? Also vielleicht diese blauen Knoten sind erstmal die leicht am leichtesten zu betrachten sind. Hier dieser Knoten, der ist über eine Kante mit den Kosten minus 1 erreichbar. Das heißt, die minimalen Kosten, dahin zu kommen, sind minus 1. Ich kriege also doch was dafür, wenn ich dahin komme. Und dann genauso, wenn ich zu diesem Knoten hier gehe, da ist es nur zu erreichen über eine weitere Kante mit Kosten minus 2. Insgesamt kriege ich also 3 Euro, wenn ich dahin gehe. zu diesem Knoten hier, da könnte ich, da gibt es mehr als einen Weg. Da gibt es nämlich einmal den Weg über diese minus 2 von diesem Knoten aus. Aber ich könnte natürlich auch hier mehrmals im Kreise gehen. Ja, das sind dann auch Wege, wie ich da hinkommen kann. Und die Frage ist, könnten die möglicherweise billiger sein, als wenn ich nicht da im Kreis gehe? Ja, hier in diesem Falle ist die Kosten eines Kreises, ist minus 2 plus 5 plus 2 ist Kosten 5. Also wenn ich einmal im Kreis rumgegangen bin zusätzlich, dann habe ich 5 extra. Das heißt, das ist kein Vorteil, im Kreis zu gehen. Insofern ist der kürzeste Weg tatsächlich der billigste, also dieser hier, wo ich einfach diese Kante von diesem Knoten aus hingehe und damit sind die minimale Kosten minus 3. Also ich kriege 3 Euro, wenn ich da hingehe. Und dann entsprechend zu diesem Knoten, der ist jetzt wieder nur auf eine Weise zu erreichen. Das heißt, da muss ich 5 drauf addieren, deswegen kriege ich da Kosten 2. Okay, so das war die sind die blauen Knoten. Jetzt ist hier die über den grünen, auf der linken Seite sieht die Sache interessanterweise anders aus. Da gibt es eine Menge von Knoten, die haben Kosten minus unendlich. Warum? Naja, da gibt es hier einen Kreis, das ist dieser hier. Wenn ich den einmal entlang gehe, kriege ich 1 Euro. Und wenn ich nochmal entlang gehe, kriege ich nochmal 1 Euro. Und ich kann damit sozusagen beliebig viele Euros einheimsen und muss niemals irgendwas zahlen. Und weil ich damit gewissermaßen den Gewinn beliebig oder die Kosten beliebig negativ machen kann, gibt es keine Schranke und ich nach dem Weg mit den minimalen Kosten suche, heißt das, dass ich hier beliebig tiefe Kosten, also beliebig negative Werte erreichen kann und das heißt im Grenzwert minus unendlich. Okay? Deswegen diese grünen Knoten mit minus unendlich. Sowas kann in Graphen, wo negative Kanten, hier sehen Sie, da ist diese Kante mit negativen Kosten minus 1, kann das vorkommen. Wenn ich in meinem Graphen keine negativen Kanten Kosten habe, dann kann das natürlich nicht vorkommen, weil entlang eines Kreises entstehen dann immer Kosten mindestens 0 oder 1 oder so. Das heißt, es lohnt sich nicht, Kreise mehrmals zu gehen. Das macht also den wesentlichen Unterschied aus zwischen dem kürzeste Wege-Problem in Anwesenheit von negativen Kantenkosten und solchen, wo das nicht vorkommt. Dass es solche unendlichen, minus unendlich Werte gibt. Okay, gibt es eine Frage zu diesen minus unendlich Sachen? Jetzt hier dieser Knoten hier, der ist jetzt natürlich liegt nicht direkt auf so einem negativen Kreis, aber der ist erreichbar von so einem negativen Kreis. Und da kann ich halt sozusagen erstmal mir so und so viel, beliebig viel Profit holen, minus 1 Milliarde, und dann sind diese 42 Peanuts. Ja, und die fallen dann nicht mehr ins Gewicht. Deswegen ist es trotzdem minus unendlich für diesen letzten Knoten. Und schließlich gibt es noch diesen roten Knoten. Dieser rote Knoten ist ein Knoten, den kann ich überhaupt nicht von S aus erreichen. Ja, und deswegen sind die Kosten unendlich groß. Also überhaupt nicht erreichbare Knoten erhalten die Distanz plus unendlich. Okay? Gibt es diese minus unendlich in dem Beispiel? Lag der Grund daran, dass die Kosten hier minus unendlich sind, in diesem Kreis hier, ein Kreis, wo die Summe der Kantengewichte auf dem Kreis negativ ist. Weil ich einen solchen Kreis kann ich eben beliebig oft durchlaufen und kann dadurch beliebig negative Werte erreichen. Das ist also eine hinreichende Bedingung dafür, dass die Elemente auf diesem Kreis, die Knoten auf diesem Kreis, die Kosten minus unendlich kriegen, aber es ist eben nicht nur eine hinreichende Bedingung, es ist auch eine notwendige Bedingung. Wenn die Kosten minus unendlich sind, dann muss es einen Kreis geben mit dieser Eigenschaft. Okay. So, also diese kürzeste Wege bei Uniformkantenkosten, Breitensuche, das hatten wir bereits kennengelernt. da in diesem Beispiel würde in diesem Beispiel genau für diesen Graphen, das funktioniert mit der Breitensuche. Jetzt ist die Frage, ob das auf Breitensuche vielleicht auch das Richtige ist, wenn wir zusätzlich Kantengewichte in einem Deck zum Beispiel betrachten wollen. Und dann sieht man zuerst einmal, dass diese Breitensuche nicht funktioniert. Warum? Breitensuche, da ist die Idee, ich berechne die Kosten an eines Knotens mit Hilfe der kürzesten Folge von Kanten, wie ich zu diesem Knoten hinkomme. Und natürlich, wenn ich einen beliebigen Graphen, ob es ein Deck ist oder nicht, habe, dann könnte es sein, dass der Weg mit der geringsten Anzahl von Kanten nicht notwendigerweise der ist, der die geringsten Kosten hat. Ja, hier zum Beispiel ist es so, dass ich diesen Weg hier habe, dieser Knoten lässt sich auf diese Weise durch zwei Kanten erreichen und hat die Kosten, hat die Distanz 6, aber ich könnte ihn auch auf diese Weise erreichen. Das ist ein längerer Weg, aber der hat die Kosten, der liefert nicht die Kosten 6, sondern 4, wenn ich richtig gerechnet habe zumindest. Ja? Deswegen funktioniert die Breitensuche nicht. Wir könnten das jetzt hier nochmal genau ausprobieren, aber es ist genau hier diese Situation. Leider ist das irgendwie nicht die richtige Idee. Aber auf irgendeine Art und Weise gibt es zumindest bei DAGs kann die Idee von der Breitensuche schon irgendwie verwendet werden. Es ist halt einfach nur nicht der richtige Durchlauf durch den Graphen irgendwie. Ich brauche einen anderen Durchlauf durch den Graphen. Wenn es ein DAG ist, kann ich immer einen Durchlauf finden, so dass ich erst alle Knoten besucht habe, die vor einem bestimmten Knoten liegen und dann erst diesen Knoten besuchen. Also zum Beispiel hier, wenn wir uns wieder diesen Knoten hier anschauen, diesen hier, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ich erst die Entfernungen von dem Startpunkt, von der Quelle, für alle diejenigen Knoten ausgerechnet habe, die davor liegen. Das sind diese hier. Naja gut, der hier auch noch dabei. Wenn ich von denen die kürzeste Entfernung zu dem Startknoten kenne, dann brauche ich nur noch diese Kanten hier zu betrachten und dann kriege ich als das Minimum davon die Entfernung von diesem grünen Knoten, von dem roten Knoten. Ja? Und diese Idee, dass ich die Knoten so in eine Reihe bringe, dass alle vor mir liegenden Knoten zuerst betrachtet werden, das ist die Idee der topologischen Sortierung. Und die topologische Sortierung versieht die Knoten eines DAGs so mit einer Nummer, dass für jede Kante von V nach W die V vor W kommt. Der Wert von V vor dem Wert von W kommt. Das ist diese Toponum. Ein wenig, also dass man sowas Ähnliches haben kann, hatten wir bei dem DFS gesehen. Nämlich, wir hatten festgestellt, dass wenn wir die Finish Number sozusagen nehmen, dann würde die Finish Number bei einem azyklischen Graphen die Finish Number von dem W kleiner sein als die Finish Number von dem V. Wenn wir also sozusagen von die negativ nehmen, dann hätten wir eine Toponum in diesem Sinne. Wobei man diese Toponum, wie wir gleich sehen werden, auch direkt berechnen kann mit einem einfachen Verfahren. Ja? Also nehmen wir an, wir hätten so eine Toponum und dann würden wir also diese Toponums könnten wir zum Beispiel so vergeben, dass wir die Quelle hätte die Nummer 1, dieser Knoten hier hätte halt die Nummer 2, der dann 3 der hinten, der, dieser rote, gegenwärtig rote 4. Dann würden wir diesen beiden 5 und 6 geben. Und dann würde dieser Knoten unten, der uns hier so Kummer gemacht hat mit der Breitensuche, der würde halt die Toponym 7 kriegen. Das heißt, der würde erst für den kürzesten Wege Algorithmus in Betracht kommen, wenn die orangen Knoten vorher alle erledigt sind. Und dann derjenige, als nächstes könnten wir dann diesem Knoten die Nummer 8 geben, diesem die Nummer 9 und diesem 10 und 11. Ja, und dann, also der Algorithmus für den DAG wäre dann, wir betrachten eben die Knoten genau in der Reihenfolge dieser Sortierung und für die berechnen wir jeweils und aktualisieren für die jeweils die Distanzwerte. Also erst einmal für diesen hier, da gibt es die am Anfang setzen wir überall unendlich als Entfernung ein und in dem Moment, wo hier diese Kante kommt, wird da aktualisiert zu 1 und hier aktualisiert zu die Distanz zu 2. Dann kommt hier wieder dann würden wir den nächsten Knoten betrachten. Und die eingehenden Kanten liefern uns, da gibt es eine eingehende Kante, deswegen kommt da der Wert 2 raus. Hier gibt es dann ebenfalls eine, Moment. Dann würden wir hier den zweiten Knoten betrachten, der kriegt dann halt den Wert 2. Und wir könnten die ausgehenden Kanten erst einmal initialisieren mit den Werten, entsprechend den ausgehenden Kanten, mit den Kosten 6 und 5. Und genauso jetzt hier bei diesem Knoten, bei dem Knoten 2, den wir dann besichtigen könnten, die nachfolgenden Knoten könnten wir die entsprechenden Approximationen an die kürzesten Wege liefern, die sich entlang dieser, ausgehend von diesem Knoten, diesem vierten Knoten ergeben, nämlich 3 und 4. Und wenn wir dann den fünften, dann würden wir den mit der topologischen Nummer Toponym 5 da die ausgehenden Kanten betrachten, die ausgehenden, die Nachfolger kriegen, da gibt es nur einen Nachfolger, der würde dann entsprechend dem Gewicht der ausgehenden Kante den Wert 6 kriegen. Dann machen wir mit 6 weiter. Jetzt gibt es zwei Kanten, einmal diese hier. Einmal diese hier und einmal diese hier und beide führen zu Knoten, die wir schon mal gehabt haben, nämlich diesem hier und jenem, und da benutzen wir die ausgehenden Kanten, um deren die bisherigen Distanzen zu verbessern und kriegen dann entsprechend dort die Werte die Distanzen jeweils 4. Dann würden wir den siebten behandeln. In dem Moment, wo wir den siebten behandeln, haben wir alle Vorgänger von dem siebten Knoten bereits behandelt. Das heißt, alle Verkleinerungen des Werts an diesem Knoten mit der Toponym 7 sind bereits vorgenommen. Das heißt, 4 ist tatsächlich der kürzeste Abstand zum Startknoten und nur dann, wenn wir diese Informationen haben, propagieren wir entlang der ausgehenden Kanten die kürzesten oder verbessern wir entlang der ausgehenden Kante die bisherige Approximation für die Distanz vom Startknoten für die Nachfolger. Ja, das wäre die Idee. Okay. Topologische Sortierung. Die Voraussetzung für diese Behandlung von DAGs. Wie könnten wir die herstellen? Entschuldigung, bevor wir sie herstellen, wollen wir uns erst noch fragen, angenommen, wir hätten diese topologische Sortierung, was ist das genaue Argument, dass dieser Algorithmus, den ich an dem Beispiel skizziert habe, warum der funktioniert? Also dazu betrachten wir irgendeinen Knoten V, den wir vom Startpunkt erreichen können, und wir betrachten einen kürzesten Weg von diesem Startpunkt zu V. Und weil jede einzelne Kante die topologische Sortierung beachtet, heißt es, dass alle Knoten auf diesem Pfad eine kleinere Toponym haben als das V. Und die Distanzen werden aber jetzt entsprechend der Reihenfolge der Knoten in der berechnet entsprechend der topologischen Ordnung, und damit gibt es, angenommen, dass für die jeweiligen Vorgänger auf diesem kürzesten Weg wir jeweils bereits die kürzeste Distanz gefunden haben, dann ist auch die für den jeweils nächsten Knoten auf diesem kürzesten Weg ebenfalls, wird die richtige Distanz gefunden. Ja, damit kann also ein Knoten nie einen Wert erhalten, der kleiner ist als seine Distanz zu S, weil jedes Update eines Werts für einen Knoten erfolgt entsprechend den Kosten eines speziellen Wegs. Und da es mindestens einen, da der kürzeste Weg von S nach V ebenfalls betrachtet wird unter allen Wegen, die eine Rolle spielen, wird eben nicht nur ein Wert, der nicht echt kleiner, sondern auch keiner, der echt größer ist als die wirkliche Distanz, gefunden. Okay. Die allgemeine Strategie sieht also so aus. Wir setzen die Distanz von dem Startknoten auf 0, die Distanz von allen anderen Knoten auf unendlich. Dann besuchen wir die Knoten in der Reihenfolge der topologischen Sortierung oder generell in einer Reihenfolge, die sicherstellt, dass mindestens ein kürzester Weg von S zu V in der Reihenfolge seiner Knoten besucht wird. Ja, und für jeden besuchten Knoten aktualisieren wir die Distanzen der Knoten, die von V aus mit einer Kante erreicht werden können. Ja? Und die Vorstellung oder die zugrunde liegende Idee ist, dass wenn V besucht wird, V bereits die richtige Distanz gefunden hat, und durch die Aktualisierung propagieren wir diese Information zu allen Nachfolgern. Das zugrundliegende Werkzeug, was wir hier verwendet haben, ist diese topologische Sortierung. Die war grundlegend für die Implementierung dieses Algorithmus. Und wir fragen uns, wir können uns jetzt fragen, wie können wir die herstellen? Also eine Möglichkeit habe ich schon angedeutet. Das wäre, indem ich die Finish-Nums von dem DFS verwende. Ich könnte allerdings auch es gibt auch eine etwas andere, vielleicht naheliegendere Methode, mithilfe einer FIFO-Queue und einem Zähler für jeden Knoten, in der ich die noch nicht markierten eingehenden Kanten, noch nicht betrachteten eingehenden Kanten verwalte. Die Idee ist, in der FIFO-Queue verwalte ich alle diejenigen Knoten, die keine eingehenden Kanten haben. Das sind sozusagen die Quellen unseres Stacks. Und die kriegt dieser, sobald ich einen Knoten aus dieser Ja, und für jeden dieser Knoten betrachte ich jetzt alle ausgehenden Kanten. Ich nehme also einen Knoten aus dieser Schlange raus, dann betrachte ich die ausgehenden Kanten und die sind damit abgearbeitet, diese ausgehenden Kanten. Das heißt, ich dekrementiere den Zähler für jeden Knoten, den ich über diese Kanten erreiche. Ja, also wenn ich eine Kante von V nach W habe, dann dekrementiere ich den Zähler für W. Wenn der Zähler für W fällt, dann heißt es, dass ich wenn der Zähler für W auf 0 sinkt, dann heißt das, Entschuldigung, da muss ich natürlich noch eines sagen, den Zähler, dieser Zähler, ich hatte es gesagt, bin ich mir aber nicht mehr sicher, für jeden Knoten habe ich eben einen Zähler, der die Menge der noch nicht behandelten eingehenden Kanten hat. Und jetzt, wenn ich eine eingehende Kante gefunden habe für das W, dann dekrementiere ich den Zähler. Wenn der Zähler also auf 0 ist, dann heißt es, dass ich alle eingehenden Kanten schon betrachtet habe. Und dann, deshalb wird dieses W jetzt selbst zu einem zu einer Quelle und ich füge es in die Schlange ein. Und das macht man so lange, bis die Schlange leer ist. Und bei jedes Element, bevor es in die Schlange eingetragen wird, kriegt eine Toponym. Also den Startpunkt, das S, was ich was ein Knoten ist ohne eingehende Kanten, das kriegt diese Toponym 1. Und dann gebe ich es in die Schlange, um sicherzustellen, dass alle ausgehenden Kanten bearbeitet werden. Ja, und der Effekt von diesem Mechanismus ist, dass ein Knoten erst dann nummeriert wird, wenn alle Vorgänger nummeriert wurden. Weil alle Vorgänger mussten erst einmal herausgenommen werden aus der Schlange. Das werden sie nur, wenn sie vorher schon eine Nummer gekriegt haben und die ausgehenden Kanten oder die eingehenden Kanten in den Knoten, von dem ich hoffe, dass ich ihm endlich eine Nummer geben kann. Erst wenn die alle behandelt sind, wenn alle diese Kanten, eingehenden Kanten zu einer Subtraktion geführt haben, erst dann kriegt der aktuelle Knoten eine Nummer und wird in die Queue selbst wieder eingetragen. Und die Laufzeit von diesem einfachen Algorithmus kann man so abschätzen. Zuerst einmal muss man die Zähler für jeden Knoten im Graphen initialisieren. Das heißt, ich muss für jeden Knoten feststellen, was ist die Anzahl seiner eingehenden Kanten. Das kann ich so machen, indem ich der Reihe nach die Kanten mir anschaue und wenn immer ich eine Kante finde, die zu einem Knoten W geht, dann erhöhe ich den Zähler für W. Das heißt, ich muss jede Kante einmal anschauen und für jeden dann ein bisschen was für die Knoten machen. Das heißt, insgesamt habe ich Kosten, die proportional N plus M sind für diese Initialisierung der Zähler. Dann danach muss ich im Wesentlichen jede Kante einmal betrachten. Also ich muss einmal ein Element aus der Schlange entfernen. Das kann, jedes Element wird höchstens einmal eingetragen und höchstens einmal entnommen. Das kostet für die Schlangenbehandlung O von N. Und für jedes Element, was ich entnommen habe, muss ich seine ausgehenden Kanten betrachten. Insgesamt betrachte ich damit jede Kante wieder genau einmal. Für jede Kante habe ich einen konstanten Aufwand, nämlich die Dekrementierung eines Zählers. Und damit entsteht dadurch zusätzlicher Aufwand insgesamt ebenfalls von O von N plus M. Und das heißt, insgesamt haben wir wieder hier einen linearen Algorithmus. Und wenn diese topologische Sortierung versieht jeden Knoten in unserem azyklischen Graphen mit einer Nummer. Ja, was passiert aber jetzt, wenn der Graph, auf den wir das angewendet haben, in Wirklichkeit gar kein DAG war? Dann gibt es eben Knoten, die auf einem Kreis liegen. Und Knoten, die auf einem Kreis liegen, das heißt, dass der Zähler für die eingehenden Kanten halt nie auf Null sinkt und deshalb diese Knoten nie eine Nummer erhalten. Ja, das heißt, sie werden nie in diese Queue eingefügt und das heißt, sie erhalten keine Nummer. Das heißt, im Prinzip könnten wir, deshalb kann man diesen Algorithmus ebenfalls benutzen, um zu überprüfen, ob ein Graph azyklisch ist oder nicht. Ja, das ist mittlerweile schon die zweite Methode. Das andere war das, indem wir nachschauen, ob beim DFS wir auf Rückwärtskanten treffen oder nicht. Okay, gut, damit haben wir insgesamt für die kürzeste Wege in einem DAG einen Algorithmus, der mit den folgenden Kosten. Erstmal müssen wir topologisch sortieren, das ist linear. Und dann aktualisieren wir die Distanzen gemäß der topologischen Sortierung. Das war ebenfalls linear. Und damit haben wir insgesamt für azyklische Graphen Kosten von lineare Kosten, um bei beliebigen Kantengewichten die kürzesten Wege zu bestimmen. Die Länge des kürzesten Weges, um dann tatsächlich die kürzesten Wege selbst zu bestimmen. Was würden wir dann tun? Fällt Ihnen irgendwie ein? Können wir sozusagen noch 3 Minuten lang darüber nachdenken? Naja, indem wir zusätzlich für jeden Knoten gewissermaßen ein Feld verwalten, Parent, in das wir eintragen, über welche Kante wir gekommen sind, um den aktuell kleinsten Wert zu finden. Also in dem Moment, wo wir die Kosten an einem Knoten verringern, dann geschah das über eine Kante V, W, wenn wir am Knoten W sind, und dann merken wir uns als Parent dieses V. Indem wir dann von einem Knoten W diese Parent-Verweise rückverfolgen, können wir genau einen kürzesten Weg rekonstruieren von S nach W. Okay, das wäre die Geschichte mit den azyklischen Graphen. Wir haben noch 3 Minuten. Ich glaube, da fangen wir jetzt vielleicht nicht mit dem nächsten Problem an, das eben dann besteht, jetzt beliebige Graphen zu betrachten, aber damit erst einmal das Problem zu vereinfachen, indem wir nur nicht negative Kantengewichte betrachten und damit keine Knoten haben, die diese schreckliche Distanz minus unendlich vom Startknoten haben. Für heute würde ich sagen, erstmal haben wir genug gemacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.